23:39 Uhr.
Was tut man nicht alles für diesen wunderschönen, weiß ich nicht, für den Podcast, für Radio MK, für den Club.
Für Kühe, für Schweine
und
für Iserlohn.
Unsere Hörer in Iserlohn.
Genau.
Zu dem Thema, das war mir, also wir zeichnen ja jetzt nach dem Gespräch, was dann jetzt im Anschluss hier kommt, aber das, was wir jetzt gerade machen,
damit die Jungs schon mal nach Hause fahren.
Genau, die haben noch einen weiteren Hauseweg als wir.
Ja.
Deshalb, aber das war mir auch ein bisschen zu peinlich, das zu sagen, aber ich bin heute Morgen, hatte das in meinen ersten Fan-Moment. Aufgrund des Spiels bin ich später ins Büro gekommen, habe noch ein bisschen Sport getrieben und dann hat mich wirklich jemand angesprochen gegenüber bei FitX und gefragt, ob ich der Felix Dötsch bin.
Aus Podcast?
Er wird immer den Podcast hören,
wow,
und wird hoffen, dass Iserlohn heute gewinnt und wäre auch einer von den knapp 20 Hörern. Ich habe es leider versäumt, nach den Namen zu fragen, aber trotzdem an dieser Stelle liebe Grüße an offensichtlich unseren größten Fan.
Also ich würde sagen, wir gehen ja auch langsam, aber sicher stramm auf die 35 zu, oder?
Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wir können den Gag so ein bisschen beerdigen, glaube ich, weil die Leute, die mir auf der Basis inzwischen schon gesagt haben, ich habe es auch gehört, ich bin einer von den 20, 18, 35, keine Ahnung. Alleine da kommen wir, glaube ich, inzwischen auf eine knapp dreistellige Zahl, würde ich mal behaupten. Insofern passt
dann
schon.
Dann hätten wir es ja geschafft, endlich. Dann können wir jetzt aufhören.
Dann können wir jetzt aufhören, genau. Dann heute um 11:40 Uhr.
Nein, kommen wir. Also
mal die Entscheidung.
Wir machen die 100 voll, würde ich sagen.
Ja.
Und dann denken wir nochmal drüber nach.
Dann müssen wir einiges drüber nachdenken.
Am
ja.
3.4. übrigens. Ist die 100. Folge.
Das werten wir nochmal ab, wie das mit Krankheit und sonst irgendwas läuft. Wenn einmal die Woche jetzt ab sofort rauskommt, ja. Hast du Weihnachten und so rausgerechnet?
Alles gerechnet.
Okay. Na dann gut.
Taktisch klug gearbeitet. Ich weiß, das traust du mir nicht zu, aber gelegentlich schaffe ich es doch.
Hast du jetzt gerade selber gesagt, ich würde niemals irgendwas in der Richtung formulieren.
So.
Nur hinter deinem Rücken.
Da wir ja noch nicht aufzeichnen, können wir über die wichtigen Dinge dieser Woche reden. Nicht über den Sport, aber trotzdem über die Roosters. Hast du unser Foto gesehen? Auf dieser Webseite, Facebook-Seite von Henrik Lein?
Ja,
der hört uns übrigens nicht. Jetzt können wir schlecht über den reden.
Hat
meine Wampe fotografiert, hör mal. Kann man von der Seite so ein schäbiges Foto von mir machen?
Ach schön, und dann, ich habe es nicht gesehen, aber dann ist meine dahinter offensichtlich nicht zu sehen.
Nein, sie ist gut abgedeckt durch meine.
Ja, ist doch gut. Praktisch, habe ich mich clever positioniert, als ob ich es gewusst hätte.
War dieser Termin eigentlich am Mittwochnachmittag im Sportausschuss der Stadt Iserlohn perspektivisch für die nächsten Jahrhunderte der wichtigste für die Iserlohn Roosters?
Das wird sich dann zeigen, ne? Aber also, läuft, glaube ich, erstmal grundsätzlich in die richtige Richtung.
Also, was passiert ist für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben? Es gab eine Sitzung des Sportausschusses der Stadt Iserlohn und die Politik hat entschieden, dass es eine Kommission geben wird, die sich mit der Zukunft, ich betone, einer Eissporthalle in Iserlohn auseinandersetzen wird. Mal unabhängig, ob das die altbekannte Eissporthalle am See sein wird oder ob es eine neue sein könnte, und hat entschieden, dass sich diese Kommission zusammenfinden soll.
Genau, und jetzt werden wir mal schauen, wie das weitergeht.
Fabian Tigges, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, der übrigens sich dann auch mit einem Ja, wie glaube ich auch fast der gesamte Rest der Fraktion dazu ausgesprochen hat, nachdem die Bündnisgrünen und die Iserlohner einen Antrag. Nee, ich glaube eine Enthaltung, oder?
Ja, ja.
Ja.
Keine Ahnung, was das
formulierte
bedeutet.
Würde ich jetzt einfach mal so.
Ja.
Also, einer weiß nicht so richtig. Ist doch auch okay. Aber auf jeden Fall, ich bin ja schon lange dabei, wie du weißt. Und beobachte vor allen Dingen auch immer diese Eissporthallen-Thematik sehr interessiert. Und es war das allererste Mal, das hat Herr Tigges auch gesagt, dass wirklich die gesamte Iserlohner Politik sich sozusagen für ein Thema stark gemacht hat, was den Eishockeysport anbelangt. Zumindest wenn wir mal über die letzten, ja, meine letzten 34 Jahre reden.
Also ich fand es auch sehr interessant, auf dieser Sitzung den allgemeinen Konsens wahrzunehmen. Da wurde, ich glaube, das Wort Leuchtturm ist gefallen, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal benutzt, Bedeutung für die Region. ich finde halt, oder was heißt ich finde, natürlich spreche ich für und bei den Iserlohn Roosters, DEL-Club, Profi, Sport und so weiter und so fort, aber da hängt ja auch noch ganz viel mehr dran und das ist ja auch genau das, was du sagst, wenn du über eine Eissporthalle sprichst, geht es ja nicht nur darum, was passiert jetzt hier mit der DEL-Truppe, wir haben hier Nachwuchs, wir bewegen über Laufschule, Eislaufzeiten und so weiter und so fort, knapp 2000 Kinder im Jahr, du hast hier noch andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, ich glaube, dass das wirklich ein Kern von Iserlohn einfach ist, dass das ganze Ding hier natürlich mit einem sehr, sehr großen Iserlohn-Roosters-Aspekt und es ist ja erstmal sehr schön, dass über diese, ja aus meiner Sicht schon Tatsache, auch wenn ich es jetzt natürlich nicht mit Fakten belegen kann, aber dass über diese Tatsache offensichtlich nicht diskutiert wird und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis, um da auch konstruktiv in der Zukunft entsprechende Entscheidungen zu fällen.
Interessant war, wie gesagt, dass die gesamte Politik das mal gesagt hat und vor allen Dingen ja auch der Antrag zu dieser Kommissionsgründung mal aus einer Ecke kam. Ich habe es gesagt, Bündnisgrüne, die Iserlohner, die sich in der Vergangenheit nicht so sehr für die Iserlohn Roosters eingesetzt haben. Was ich wichtig finde und das merkt man halt auch, wenn man mit denjenigen spricht, denen ist schon ziemlich bewusst, dass Eishockey eine Tradition dieser Region geworden ist. Und das ist bemerkenswert, dass das so gesehen wird, weil das kann und sollte auch der Grund sein, warum man sich überhaupt engagiert. Jetzt müssen wir euch nochmal erklären, also in dem Antrag stand auch drin, dass die Stadt sich nicht in der Lage sieht, diese Eissporthalle zu bauen oder die Sanierung zu übernehmen aufgrund der städtischen Finanzen. Die Politik hat sehr deutlich gemacht, dass das jetzt der Fall sein wird so und dass das auch in vielen anderen Jahren so sein könnte. Aber es gibt Mittel und Wege, Fördermaßnahmen und so weiter. Und über diese Dinge muss man jetzt auch noch gar nicht sprechen, sondern ich glaube, die Basis ist einfach mal, was wollen wir überhaupt? Ich habe übrigens deinen Chef gefragt heute, was er mir dazu sagt. Weißt du, was er gesagt hat? Nix.
Hat er wörtlich nichts gesagt?
Nein, oder er hat gesagt, er möchte sich zu diesem Thema im Moment nicht äußern. Ich glaube, auch der steckt in Gesprächen, oder? Das musst du jetzt nicht bestätigen, aber das Grinsen sagt
Welcher Chef?
Na, dein Oberster,
der Oberste.
Geschäftsführende Gesellschafter.
Und das ist kein Geheimnis, dass der in Gesprächen steckt, weil das letztens, glaube ich, auch in der Zeitung stand und von Seiten der Beta-Gesellschaft ja auch nochmal bestätigt wurde.
Ja, also auf jeden Fall. Wenn man Perspektive schaut, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Zukunft.
Ja, ich meine, wir haben es vor, ich weiß nicht, wann saß Frank hier, kam das Ding ja wirklich so ein bisschen auch ins Rollen. Für uns, die sich tagtäglich mehrere Stunden, also große Teile ihres täglichen Lebens damit auseinandersetzen, ist es natürlich, steht das außer Frage. Mir ist auch, oder uns ist auch durchaus bewusst, dass es Menschen gibt, die mit dem ganzen Bums auf Deutsch gesagt hier gar nicht mal so viel am Hut haben, die das vielleicht auch ein bisschen nervig finden, die, weiß ich nicht, Sport nicht so, die haben andere Interessen, müsste eigentlich anderer Fokus gelegt werden und so weiter und so fort. Aber du kommst nicht um die Thematik drumherum, dass dieser Club und alles, was dranhängt, das ist so unglaublich viel. Ich glaube, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr fallen einem einfach auch die verschiedenen Dimensionen ein. Reißt du das aus dieser Stadt hier raus, weil es eben keine Spielstätte mehr gibt?
Aus der Region.
Ja.
Sag sogar
genau,
aus der Region.
Richtig, wir haben jetzt gerade, ging um Iserlohn, ja,
nein,
das ist das Thema, aber insgesamt, da sind wir nämlich schon beim Thema Iserlohn für die Region und so weiter und so fort. Also da hängen so viele Sachen dran und da gibt's da kein Für und Wider, sondern das ist ein Fakt. Und ich fände es halt schön, wenn man das in der näheren Zukunft vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher herausarbeiten könnte und dann auf der Basis wirklich auch mal konkrete, natürlich muss man in völlig verschiedene Richtungen denken und das, was du jetzt gerade sagst mit bezahlen und wirklich machen und so, das ist ja noch so weit weg, weil du ja auch überhaupt nicht weißt, in welche Richtung geht das. Ne? Nur Fakt ist auch, das ganze Projekt hier ist endlich, klar. Wie lang das jetzt geht, gibt ja auch dann, glaube ich, irgendwelche Studien, was weiß ich, das geht noch so und so viele Jahre, dann hieß es vor 10 Jahren, es geht noch 10 Jahre, dann geht es jetzt wieder, ich weiß es auch nicht, aber wir merken ja, Und da werden wir gleich unter anderen Aspekten auch nochmal drüber sprechen. Aber wir merken ja auch, dass uns in puncto Wettbewerbsfähigkeit irgendwo Grenzen gesetzt sind. Ne? Das, Frank hat es ja auch gesagt, in dem Moment, wo wir hier überhaupt mal die Scheibe einwerfen, haben wir schon 2.500 Zuschauer weniger als die Liga im Durchschnitt. Das ist mal ein kleiner Nachteil. Ne? Das ist so. Du hast nicht die entsprechende Infrastruktur, sicherlich an der einen oder anderen Stelle könnte man auch noch mal ein paar Plätze mehr verkaufen, wenn es denn dann ginge. Alles so Dinge, wo man dann sagt, wenn hier Profisport möglich sein soll, dann wird sich da in Zukunft, werden die Anforderungen jetzt nicht unbedingt geringer werden.
Nein, deshalb ist es wirklich dringend notwendig, dieses Thema mal anzupacken. Wir werden es übrigens auch versuchen, in den nächsten Ausgaben des Podcasts mal den ein oder andere Stimme dazu einzuholen, wie denn jetzt so der Weg sein kann, wie sich diese Arbeitsgruppe zusammenfindet, wer dann wirklich dabei ist und so weiter und so weiter. Aber auf jeden Fall, und das ist das Entscheidende, passiert mal was am See.
Da weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich weiß ja, dass diese Thematik schon ewig und drei Tage schwelt, gefühlt, auch hier zweite Eisfläche und so weiter und so fort, was es nicht alles schon gab. Hast du als jemand, der das ja alles auch schon wirklich längere Zeit begleitet, eigentlich schon seit immer, so gefühlt, schon das Gefühl, dass wirklich was passiert in die Richtung?
Ich fand es bemerkenswert, dass am Ende wirklich alle gesagt haben, ja, das ist ein Thema, was wichtig ist. Ich finde, diese Kommission ist auch eine grundsätzlich gute Idee, vor allen Dingen auch, und das hat Politik selber entschieden, dass Politik daran im Moment nicht Anteil nimmt, sondern Menschen, die direkt mit dieser Halle etwas zu tun haben. Der Weg ist ein ganz, ganz komplizierter, weil du musst erstmal überlegen, was geht hier und wie lange geht hier. Deshalb ist es wichtig, dass die Bädergesellschaft einen Anteil daran hat, denn die haben offensichtlich ein Gutachten, du hast das gerade auch angesprochen, das etwas über diese Halle sagt. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Gutachten mal irgendwann so sehen und so hören kriegen. Ich würde es mir wünschen und ich hoffe, dass sie alles komplett offenbaren. Und dann ist, lass mich das eben zu Ende sagen, weil sonst verliere ich um die Uhrzeit den Gedanken und dann wird das ganz schlecht. Das Zweite ist ja, wenn man zu dem Schluss kommen sollte, dass das hier nicht mehr geht über ein bestimmtes Maß hinaus, dann muss man ja erstmal über einen Ort grundsätzlich nachdenken. Diesen Ort muss man dann auch sozusagen im Bebauungsplan, ganz Deutschland ist in Bebauungspläne unterteilt, was man da machen darf. Da muss man erstmal diesen Bebauungsplan sich anschauen. Darf man das überhaupt oder muss man den ändern? Dann muss man sagen, okay, wir gehen zu einer Planung über. Wie sieht das aus? Wie groß ist das? Ist das Mehrzweck? Ist das nur Eishockey? Was ist das eigentlich? Wenn man das hat, muss man sagen, okay, wir wissen jetzt, was es kosten könnte. Im ersten Schritt geht es dann darum, zu sagen, okay, es gibt Fördergelder, gibt's oder gab es in der Vergangenheit für Eissporthallen, gab es auch für Mehrzweck unter unterschiedlichen kulturellen, inklusiven Argumenten und so weiter und so weiter. Und wenn man das hat und weiß, okay, von den, weiß ich nicht, 60 bis 80 Millionen, die sowas kostet, vielleicht dann auch noch mehr, kriegt man so und so viel gefördert, dann kann man sich mal Gedanken darüber machen, wie der restliche Batzen, und da sind wir dann beim Thema Geld, was du auch vorhin angesprochen hast, wie das ist über einen Zeitraum. Und das ist ja auch der Knackpunkt. Alleine bis wir dahin kommen, das alles zu wissen, vergehen 5 Jahre. Und dann, wenn alles gut geht, kann gebaut werden. Wenn das alles vorbereitet ist. Und dann muss man immer noch darüber reden, wer es finanziert. Für Kommunen wird das immer schwieriger werden, das merkt man jetzt schon, dass Geld eben vom Steuerzahler für sowas nicht mehr freiwillig dazugezogen wird. Und das ist also der Weg. Also ich hab im Radio gesagt, ungefähr 10 Jahre, wenn du Glück hast, und es sind 8, aber realistisch sind 10. Und das jetzt mal angestoßen zu haben, da kommen wir wieder an den Anfang, das ist wichtig, weil es beschäftigt sich jetzt mal jemand damit. Ich bin dann gespannt, wie ihr euch dazu positioniert, weil das habt ihr noch gar nicht getan. Vielleicht aus guten Gründen, um erstmal die anderen wozu, reden zu lassen, also wozu, aber das
wozu,
ist wichtig.
Wozu positioniert jetzt?
Exakt? Positioniert, dass man auch mal sagt, weil das habe ich auch offiziell noch nicht gehört, wir als Iserlohn Roosters sind unglaublich froh, dass das jetzt mal so ist. In einem zweiten Schritt sagt man, okay, diese Kommission können wir unterstützen mit und wir wollen das und das. Ich weiß gar nicht, ob es so einen Prozess bei euch schon gegeben hat. Also da weiß ich wirklich nicht. Wir unterhalten uns über viele Dinge tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht im Podcast sind. auch ich glaube, dass das hier bei euch auch nochmal ein Prozess wird, sich zu überlegen, was man eigentlich will. Will man dieses Schmuckkästchen aufgeben überhaupt oder will man das Schmuckkästchen behalten, aber ist es überhaupt möglich? Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also hier ist viel alt. Wenn man alt rausschmeißt, muss man woanders spielen. Und man hat hier
also
in der Umgebung jetzt nicht so viel Möglichkeit, das zu tun.
Also selbst wenn
das ist eine harte Diskussion.
Alleine in mir selber gibt es eine Diskussion oder zumindest zwei gegenläufige Gedanken. Selbst wenn mir jetzt einer sagen würde, okay, ich stelle euch jetzt hier so eine, keine Ahnung, Multifunktionsarena in ein bisschen kleiner hin, wo man sicherlich viele Möglichkeiten hat. Ja, ich denke da an Nürnberg zum Beispiel, wirklich, muss man sagen, ein cooles Ding. Stimmungstechnisch schwierig, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Und ich bleibe nach wie vor dabei. Ich war noch in keinem Stadion, wo Eishockey gespielt wurde, wo ich es geiler fand als hier. Stimmungstechnisch. So, und das gibt, ist ja dann auch wiederum ein absolutes Plus, weil das geht dann auch nur hier. Und da müssen wir schon sehr, sehr vorsichtig sein, weil das auch, spricht mir jetzt, kommt so ein bisschen der Marketing-Sprech durch, aber die Marke Iserlohn Roosters davon auch ein Stück weit lebt und das solltest du nicht ohne weiteres aufgeben. Was ich jetzt gerade noch einwerfen wollte, bevor du deinen Gedanken, und ich habe mich verzweifelt dran festgeklammert, da geht es ganz genauso.
23.57 Uhr.
Du hast zum jetzigen Zeitpunkt, wie auch immer und welcher konkrete Zeitraum, unter den aktuellen Gegebenheiten sagst du, okay, so und so lange geht das noch. Wir haben aber in der jüngeren Vergangenheit es jetzt auch schon häufiger erlebt, dass sich Regularien auf einmal ändern, Auflagen, das kann teilweise bis ganz oben von der EU kommen oder so. Irgendwann steht hier auf einmal einer, irgendwo von extern. Gott weiß, wer den legitimiert hat, aber der hat auf einmal die Möglichkeit, hier den Bums komplett zuzumachen. Das ist natürlich jetzt kein realistisches Szenario, das wird nicht morgen passieren, aber in puncto bestimmter Räumlichkeiten, ich meine, man weiß auch, welche Probleme wir teilweise dann auch mit unserer Gastronomie und so haben. Das ist nicht alles hausgemacht, einiges davon schon, hat sich ja da jetzt allerdings aus meiner Sicht auch deutlich gebessert, weil wir das angegangen sind, aber viele Dinge, da sind wir einfach extrem eingeschränkt durch Auflagen und Sonstiges und das wird in Zukunft nicht unbedingt besser werden. Ja?
Brandschutz, die Hallendecke, all das sind Themen, die den Club und viele andere ja schon länger bewegen. Das wird spannend, das muss man einfach sagen.
Und ja, da muss man wirklich sagen, das ist sich damit rumzuschlagen, da willst du dir, das machst du zwei Stunden und danach denkst du dir, was ist denn jetzt los? Also das ist wirklich total krass, was da alles links und rechts zu beachten gibt.
Man hat in dieser Lohn vielleicht schon jemanden, der zumindest grundsätzliche Erfahrungen beim Bau einer solchen Halle hat. Christian Kissmer, der Leiter des Sportbüros, hat ja in der Tat in Köln schon mal sowas gemacht. Und das ist halt meine Hoffnung. Verbindet man den erstmal mit der Bädergesellschaft und sagt, okay, was ist denn eigentlich euer Antrieb? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und in dieser Gruppe wird offen gesprochen. Er hat die Expertise, dass er schon mal die Grundsätzlichkeiten einbringen kann, was passiert. Ihr habt einen Wunsch und ihr müsst ja auch irgendwann mal über eine Realisierung / Finanzierung, denn ihr werdet mit Sicherheit auch ein Stück weit zur Kasse gebeten werden,
natürlich,
egal,
also wir
ob
setzen
Miete
uns,
oder anders.
Genau, wir setzen uns jetzt nicht dahin und sagen, macht mal bitte, weil...
Das habt ihr in der Tat noch überhaupt gar nicht gesagt. Ihr habt überhaupt gar keine Forderung gestellt. Was ja auch... Das meine ich ja
das
auch mal positiv.
Das wird doch nicht passieren.
Verstehst du, was ich meine? Also, es ist jetzt nicht so gewesen, wie es ja an vielen anderen Standorten ist, dass da irgendeiner was fordert, sondern man hat eine Ebene gefunden, wo man mal über ein Thema redet, wo jetzt keiner gesagt hat, das muss jetzt übermorgen. Oder wo einer gesagt hat, das kann für uns nicht mehr so gehen. Das ist ja das Interessante. Und ich glaube, eine der wichtigen Dinge, die vielleicht auch diese Gruppe mal machen könnte, wäre, und da bin ich relativ sicher, dass da ein hoher Wert rauskommt, sich mal damit beschäftigen, was der Wirtschaftsfaktor und auch der Werbefaktor,
das ist ja das, was ich gerade meinte,
dieses Vereins für die Region ausmacht. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ja, also mir
und
braucht
vielleicht
da keiner,
ist das mal die Basis, wo man sagen kann, was so viel Kohle kommt darüber rein. Wir müssen uns, und jetzt haben wir auch endlich den Grund, weil wir ihn faktisch und wissenschaftlich belegt haben, mal mit so einem Thema intensiver befassen. Das wäre mal eine Basis, wo man anfangen könnte.
Das ist definitiv so, weil dann kannst du natürlich sagen, ja, kostet alles viel Geld, aber noch mehr Geld kostet es, wenn das alles gar nicht mehr läuft hier. Ne?
Genau, also das wissen wir nicht. Also wir beide sind wahrscheinlich zu blöd dafür, das wissenschaftlich nachzuvollziehen, aber es könnte sein.
Ich kann es auch, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass da ein relativ hoher Gegenwert rauskommt, der dann am Ende des Tages sicherlich auch perspektivisch einen, wie auch immer, Neuumbau, was weiß ich nicht, durchaus rechtfertigen würde. Was natürlich, selbst wenn das so ist, heißt es natürlich trotzdem nicht, dass dann hier morgen einer vor der Tür steht und sagt, hier ist die Kohle, sieh zu. Und selbst wenn das der Fall ist, hast du immer noch keinen Plan. So,
es gab,
ne?
Ja, mal, ja, es gab ja mal einen Ansatz, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich tue es aber trotzdem nochmal, von einem mittlerweile oder von einigen Wirtschaftsvertretern aus der Region. Einer war Dietrich Walter, der als Geschäftsmann hier in Iserlohn ansässig war, mittlerweile verstorben. Die haben mal vor, ich will nicht lügen, 20 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, ob es möglich ist, auf die grüne Wiese zwischen Iserlohn und Hagen eine Multifunktionshalle zu bauen, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwas auch so 7.000 bis 8.000 Leute aufgenommen hätte. Und die haben gesagt, zu den damaligen Preisen, bauen ist kein Problem, machen wir, finanzieren wir. Das lohnt sich auch. Die haben nur gesagt, betreiben, das tun wir nicht, weil das zu teuer. Und die waren dann bei deutlich zwischen 150 und 200 Tagen, wo Veranstaltungen in dieser Halle stattfinden müssen, damit sie sich am Ende rechnet. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das Bauen ist das eine Sache. Ist die eine Sache. Deshalb muss man sich so gut überlegen, welchen Charakter diese Halle haben soll, kann und so weiter. Aber das können wir vielleicht andermal mit anderen Menschen irgendwie diskutieren.
Ich würde sagen,
und nicht um 0:04 Uhr.
Wir sprechen eh schon viel zu lange. Die Leute denken sich so, jetzt haben sie 0:3 gegen München verloren. Jetzt wollen wir mal wieder rein, wie die Jungs vom Leder ziehen und dann geht das hier über sowas.
Genau, das kriegen sie ja von uns immer in Rheinkultur. Also das mit dem auf eine Mannschaft einprügeln. Das sollen andere machen heute Abend. Und wer das sein wird.
Ganz ja, kurz vielleicht dann nochmal, wirklich, wenn wir bei dem Thema sind, deine Einschätzung zu dem Spiel. Ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle. Es ist natürlich scheiße, 0:3 zu verlieren. Wir werden gleich auch noch mal ein bisschen über Konstanz reden. Es war definitiv aber kein Ausschlag nach unten, wie wir ihn ja in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal erlebt haben. Ne?
Nein, war es nicht. Aber du musst halt wieder mal attestieren. Also du hast ja in den ersten 5 Minuten kein Licht gesehen. Das passiert schon mal. Das kann auch gegen München passieren, finde ich in Ordnung. Dann drehst du dieses Ding. Und bist aber eigentlich für den Rest des Drittels die bessere Mannschaft mit den herausragenden Chancen. Und wir behalten einfach ein Problem, 5 gegen 5 Tore zu schießen. Und du siehst halt, dass eine Mannschaft wie München so ein Spiel, was jetzt nicht überragend geführt war, aber die kommen aus einer Niederlagensituation hierher und wissen, okay, was müssen wir tun? Lange fehlerfrei bleiben, weil wir werden irgendwann gegebenenfalls die Möglichkeit bekommen. Und nachdem sie ja selber zu Null gespielt haben nach diesem ersten Drittel, was man eigentlich hätte aus Rusters Sicht gewinnen müssen, finde ich, weil man einfach die Dominanz aufs Eis gebracht hat, warten die ab und machen dann eben dieses Powerplay-Tor und führen 1-0. Und ja, im letzten Drittel geht dann die Geschichte weiter und dann kommst du nicht mehr ran.
Also Doug hat's gerade ganz gut zusammengefasst. Ich muss sagen, von meiner Position aus habe ich die Strafe vor dem 0-1 nicht richtig gesehen.
Das ist auch noch ein Thema.
Die Reaktionen haben allerdings für sich gesprochen. Er sagte gerade auch relativ deutlich, wenn du den Crosscheck pfeifst, musst du 1000 andere Situationen im Spiel auch pfeifen. Den Ärger hat vor allen Dingen die hintere Banktür zu spüren gekriegt, die wirklich akramponiert ist. Also sie funktioniert noch, alles gut, aber da müssten wir vielleicht ein paar Schrauben nachziehen, weil er wirklich sauer war. Das ist natürlich bitter, dass du so dann das 0-1 kriegst, wobei sie es dann auch überragend spielen, hast dann auch noch direkt nach 5 Sekunden Bulli gewinnen, Scheibe, bam, bam, bam. Das ist dann aber auch mal so, wenn du einer weniger bist, dann, wenn der Gegner das gut ausspielt, dann hast du ein Problem. Dafür ist, dann ist halt doof, wenn man in Unterzahl ist. Aber trotzdem, gut, ein Tor und dann sprechen wir, auch da sprechen wir gleich wieder drüber. Ich mag das, wie gesagt, immer, wenn wir vorher aufgezeichnet haben. Kann man immer schöne Cliffhanger machen. Findest du letztlich natürlich einen Weg, dieses Spiel zu verlieren, indem du jetzt keinen Vorwurf an einzelne Spieler, aber ich glaube dann 3 Unterzahlsituationen im letzten Drittel hast gegen eine Mannschaft wie München, die an einem guten Tag dir immer im Powerplay einen reinlegen kann. Die Strafe, die dann letztlich dazu führt, ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt, was es für eine Situation war letztlich. Man hatte jetzt auch den Eindruck, dass das, also alles, was in der offensiven Zone ist, ist ja immer so ein bisschen, denkst du dir so, muss das sein? Hat da gerade auch relativ eindeutig angesprochen, dass das eben dann auch Dinge sind, wo wir, ja, sag da ein bisschen cleverer sein müssen in der einen oder anderen Situation, ne? Und natürlich, auch da hast du ja dann eine Möglichkeit, machst du den Shorthander zum Beispiel, wo jetzt wirklich nicht viel gefehlt hat, dann läuft das Spiel auch wieder anders. Aber du machst es eben nicht. Den machst du nicht. Dann gibt's eine Strafe. Kann immer passieren im Eishockey, ja. Und dann gibt's aber dann das Gegentor zum 0-2 und dann war der Weg wirklich weit. Das ist so. Ja.
Das, was so ein bisschen meine Herausforderung ist, je länger ich es sehe, also wir haben so oft drüber gesprochen, Qualität in der Mannschaft, hat man gesehen, dass sie das haben. Sie schaffen es nicht, uns zu überraschen, an irgendeiner Stelle mal. Also vielleicht ist für den einen oder anderen dieser deutliche Sieg letzte Woche
in Augsburg
eine Überraschung, sorry. Das war mein Cliffhanger gerade im Kopf. Ist das für manche eine Überraschung? Das ist es für mich nicht. Für mich wäre eine Überraschung, wenn du mal zu Hause gegen München gewinnst, mal Mannheim ärgerst oder in Berlin 3 Punkte holst. Das haben wir in dieser Saison tatsächlich noch überhaupt gar nicht gehabt. Und das ist das Einzige, wo ich mich frage, woran das liegt. Weil eigentlich könnten sie es. Und dass sie aber konsequent diese Spiele aufgrund von eigenen Situationen, die sie sich selber nicht einlöffeln, aber dadurch, dass sie im ersten Drittel dieses Tor nicht machen, das kann ich noch nicht so richtig greifen. Weißt du, was ich meine? Ist schwer zu kapieren.
Ich versteh das schon. Man darf, wie gesagt, an der Stelle, das lasse ich mir dann auch wieder gerne von den Leuten sagen, ich red's schön. Ich sage, man muss es abwarten. Aber wenn man jetzt mal wieder ein Jahr zurückguckt, dann sind wir...
Du wolltest doch nicht mehr gucken.
Ja, doch, muss man, glaube ich, schon. Weil man da auch nicht vergessen darf, auch mit Ducks Amtsübernahme haben wir dann relativ kurzfristig auch wieder angefangen, besseres Eishockey zu spielen, was nach so einem Impuls, Trainerwechsel und so weiter und so fort auch immer irgendwie ein Stück weit normal ist. Wir haben aber auch bis Jahresende, also bis Ende Dezember, überhaupt nicht gepunktet. Also da war dann mal ein Heimsieg gegen Frankfurt dabei.
Aber da waren die Iserlohn Roosters einfach unglaublich schlecht.
In der Phase gar nicht
Nein,
mehr so
okay,
schlecht.
Die Phase, die du meinst nach DAX, entschuldige, das habe ich missverstanden.
Ja, aber das meine ich. Ja. Du hast aber auch danach, bis zum Jahreswechsel, bis also
hast du auch keine Spiele gewonnen,
so,
ja.
Und da musst du dann halt sagen, okay, natürlich müssen wir jetzt irgendwann mal damit anfangen. Aber die Basis, die war heute mal da. Und dann ziehst du irgendwann so ein Ding auch. Und je häufiger du so ins Spiel gehst und das Spiel so gestaltest und vielleicht ein bisschen mehr als diese 17 Schüsse aufs Tor bringst, wobei ich dann auch sagen muss, dass ich da mal eine Mannschaft sehen will, die gegen München, die das so spielen, die wirklich überhaupt kein Risiko gegangen sind, in der Vorwärts- und der Rückwärtsbewegung nicht, sich auf ihre individuelle Klasse, ihren Speed verlassen haben und wussten, irgendwann kriegen wir ein paar Dinger. Und sie haben sie gekriegt und eigentlich haben sie ihn ja schon vorher gekriegt, wo Colin zusammen mit Patrick Hager das Ding irgendwie noch am leeren Tor vorbeilügt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber solche, die wissen, die kriegen das. Und die wissen dann auch aufgrund ihrer Qualität. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, die letzten beiden Spiele haben sie verloren. Seit 5 Spielen nicht mehr dreifach gepunktet und so weiter und so fort. Da ist eine brutale Qualität, die da kommt. Und das ist dann einfach enorm schwierig. Und trotzdem hast du heute auch eine Möglichkeit gesehen. Und wir müssen dann irgendwann den Weg jetzt auch mal gehen. Das ist klar.
Genau. Und das meine ich damit. Also, was ist das, was fehlt? Wir sehen es auf dem Eis. Es ist nicht ganz einfach zu benennen, weil sich das auch immer so ein bisschen unterscheidet. Es bleibt halt bei der Aussage. Die Jungs sind besser als letztes Jahr. Sie wissen, und Das ist halt für mich auch Knackpunkt gegen direkte Konkurrenten, wie man es macht. Die Frage ist nur am Ende und darauf sollte man es nicht ankommen lassen.
Nee.
Ob das ausreichen wird.
Das kann ich dir sagen, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Ja.
Aber man sagt ja auch dann immer...
Und das war ja auch in den letzten Jahren anders. Weißt du, vielleicht ist man das auch zu sehr gewohnt. Eigentlich haben die Iserlohn Roosters in den letzten Jahren sehr viele Punkte gegen Mannschaften gemacht, die nicht die direkten Konkurrenten waren. Und gegen die direkten Konkurrenten hat man gar nicht so gut ausgesehen. Das ist einfach eine andere...
Auch das werden die jetzt, Berlin und Mannheim nehme ich da mal aus, aber dann hast du ja solche Spiele. Dann spielst du wieder in Düsseldorf, was ja auch immer ganz eklig sein wird, auch jetzt wieder. Die müssen alle noch zu uns, das darf man auch nicht vergessen.
Das hilft ein bisschen,
ja. Das ist so, wir hatten, glaube ich, korrigiere mich, noch kein Team unten bei uns. Aber da willst du dann natürlich vielleicht auch nicht unbedingt direkt mit dem Rücken zur Wand stehen in solchen Spielen. Ne? Und aber nochmal, wir haben uns letztes Jahr aus einer viel prekäreren Situation noch befreit mit genau diesem Thema, was du jetzt gerade sagst, dass du irgendwann mal diesen Groove hattest und solche Siege dann mal geholt hast. Und ich sage nur, solange wir regelmäßig in Situationen kommen, in denen wir das schaffen können, mache ich mir erstmal keine Sorgen.
Ich will nach Hause.
Ja.
0:13 genug gelabert. Jetzt der Kühlschweine-Iserlohn-Podcast, der echte und nicht das Gelaber vom Heinz und vom Dötsch.
Viel Spaß.
Kühlschweine-Iserlohn, der Radio MK Rooster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Rooster Hockey Podcast. Stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
Ja, und wir haben euch ja schon gesagt, wir zeichnen nach diesem grandiosen Spiel der Iserlohn Roosters gegen den RC Red Bull München auf.
Hör ich da Ironie in deiner
Nein,
Stimme?
Ich würde, wer Ironie findet, kann sie behalten. Ist an der Stelle immer das Beste, was man sagen kann. Und wir wollen uns heute mal mit Menschen unterhalten, von denen 50% wirklich Ahnung haben vom Eishockey. Und die anderen 50% sind hier, haben eine gewisse Roosters-Affinität, aber das ist es dann auch. Willst du verraten oder soll ich
das
verraten,
sind,
wen wir heute dabei haben?
Das sind dann in Summe immer noch 50% mehr, als sich sonst hier über Eishockey unterhalten.
Ja,
das
definitiv. Vor allen Dingen, also 50% mehr, nee, das ist dann, wie viel Prozent mehr?
Bei uns sind es 0. Und jetzt,
nee, also 10 würde ich machen.
Ja, wohin du 10?
Ja, du 2,5, ich 7,5. Das würde ich schon
dir zutrauen. Erklären den Leuten die Welt. Nein, das machst du.
Okay, also dann soll ich jetzt mal sagen, wir freuen uns sehr, dass ein Spielerberater zu uns gekommen ist, den man auch von Nebenschauplätzen kennt. Aber in erster Linie ist sein Job, Spieler zu beraten, stand gerade auch mit einem noch im Kabinengang und plauderte ein wenig. Da werden wir vielleicht auch nachher mal drüber reden, weil ich habe mich immer gefragt, was redest du danach? Also geht's dir gut, fühlst dich wohl? Werden wir herausfinden von Kai Hospelt. Kai, schön, dass du nach einem anderen Job, den du heute Abend erledigt hast, bei uns bist in diesem Podcast.
Ja, grüß euch, danke, dass ich hier sein darf.
So, und der andere, komm, das machst du. Du darfst ihn. Du darfst ihn wirklich vorstellen. Er ist der Gott der Dokumentation.
Das kann ich dir nicht
sagen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Wollte ich sagen, du kannst mir das so,
ja, wenn die Freude kann ich dir nicht wegnehmen. Wenn ich das sage, dann.
Vielleicht, bevor wir dazu kommen, was Kai gerade zu einem Spieler unten gesagt hat, ist ab ans Buffet. Das habe ich, ja, das habe ich noch mitgekriegt. Aber
was gab es denn für den EHC?
Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen.
Noch nicht mal das hast du recherchiert.
Nee.
Vor diesem Podcast.
Würde mich nicht wundern, wenn die eine kleine Küche im Bus haben.
Gut, und der andere?
Jetzt bin ich gespannt.
Nein, ich kann das nicht machen, mach du das, komm. Gott der Dokumentation, ich habe alles gesagt.
Ja, letztes Jahr lief er bei uns mit dem Kärtchen rum, da stand wirklich Gott drauf, ne? Weil ich gefragt habe, was soll ich denn da draufschreiben, weil er uns für die Doku öfters mal begleitet hat. Hat er geschrieben, Gott, habe ich gemacht. Insofern herzlich willkommen, Moderationsgott, Produktionsgott Träger eines launigen Gesprächsparts wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Minuten. Holger Speckhahn ist mal wieder in diesen heiligen Hallen zum ersten Mal tatsächlich in dieser Saison, ne?
In dieser Saison zum ersten Mal. Erstmal vielen Dank. Was ich nur nicht verstehe, da muss ich kurz mal einmal reingrätschen. Kai, wieso sagt der Mirko, dass du keine Ahnung von Hockey hast?
Den hat er sich jetzt schön hingelegt.
Ja, aber da hat er auch ziemlich lange Zeit für gehabt, drüber nachzudenken, ehrlicherweise, oder? Wirklich lange.
Nein, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja.
Und ganz speziell auch mit Kai übrigens.
Ja, das vermute ich. Hast du es versucht, also in die Kabine reinzukommen vorm Spiel? War ja sonst, also in der letzten Saison, so ein bisschen dein Ding. Bevor du irgendwas gemacht hast, also eine Wurst gegessen hast oder im Klo warst nach der langen Reise, warst du ja schon in der Kabine.
Also es ist ja so, dass ich selber die Kabine auch als heilig empfinde. Und es ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich da jetzt einfach reingehe, nur weil ich letztes Jahr mal eine Doku gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch eine gewisse Art und Weise Respekt davor habe, dass das deren Beruf ist. Aber es war wirklich so, dass ich da ankam, mit Kai auch, und dann kam Toto an und sagte, jetzt hol dir erstmal einen Kaffee und sag den Jungs mal Hallo. Und da war ich irgendwie schneller drin als gedacht.
Das ist gegen unser Sicherheitskonzept.
Ja, ich weiß, aber das war wirklich cool, weil da sind ja wirklich noch ganz viele dabei, auch von letztem Jahr. Ich bin dann erstmal.
Die haben sich wirklich an dich erinnert?
Die haben sich erinnert und haben sich auch
war's gefühlt ja so oft
gefreut. Hier. Vor allen Dingen auch Duck. Ja, das war einfach wirklich so ein bisschen Gänsehautmoment auch, weil alles wieder hochkam so von letzter Saison und ja, das war echt einfach
Hast schön. Du die Doku eigentlich gesehen, Kai? Hast du die angetan?
Ja, klar. Also ich weiß noch, im Sommer vor der Saison hat der Specki mich mal angerufen und hat mir davon erzählt, dass er das machen wird. Und fand ich schon eigentlich eine coole Idee. Und dann hatten wir, glaube ich, nachdem ihr im Trainingslager wart, hatten wir nochmal uns unterhalten. Und spätestens dann wollte ich natürlich auch sehen, wie sich das Ganze dann so darstellt. Also was der Specki erzählt und wie das Ganze dann halt im Fernsehen
rüberkommt. Ja, definitiv. Ja,
das sind ja auch dann zwei Seiten.
Man nimmt es ja auch anders wahr, wenn man dabei ist und wenn ich dir davon erzähle, wollte ich auch von dir wissen, ob es auch bei dir so ankommt, ne, wie ich es dir erzählt habe.
Ja, genau. Und dann jetzt für mich jetzt als einen, der das dann im Fernsehen geschaut hat und die Liga so verfolgt, war es natürlich am Ende dann bestimmt auch dankbar, dass das ja fast wie so ein Filmende dann gewesen ist, nachdem die Saison ja wirklich steinig war, dass das dann in so einem Happy End zu Ende gegangen ist.
Also man muss auch zugeben, ich meine, wir enthüllen das jetzt das erste Mal, dass er als Produzent wirklich echt viel Geld dafür ausgegeben hat, dass die Jungs so oft verlieren zu Beginn der Saison. Und du hast ja gesehen, wie schlecht es gemacht war. Also die Mach konnten ja teilweise überhaupt...
keine Witze drüber, ey. Das ist ohne Spaß. Also so viel Geld kann mir keiner zahlen.
Also man muss ganz ehrlich sagen, richtig, Kai, es gab genau einen, der gesagt hat, bei 13 hinten... Die steigen nicht
ab. Oh, jetzt kommt die Geschichte wieder.
Willst du nur kurz sagen?
Ja, hat er wirklich. Mhm. Hat er wirklich immer wieder betont, vielleicht aber auch so ein bisschen als Mantra, um dann doch ein Happy End zu haben. Weil, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja. Na, und außerdem ist ja Kai auch in der Doku noch vorgekommen. Wir haben dich auch nochmal reingeschnitten. Ich kann mich erinnern, dass es so ein paar komische Auftritte gab von Menschen, was Christian Hommel damals betraf. Und da hast du ja auch ein ganz klares Statement zu abgegeben. Und ich weiß, dass das in der Doku auch drin ist.
Stimmt, da hast du wirklich Klartext geredet, ja, und die richtigen Worte gefunden. Das einerseits so. Es gibt allerdings auch die Tatsache, die es auch nicht enthüllt, dass nachdem klar war, dass die Roosters das Spiel in Frankfurt nur noch gewinnen müssen, um tatsächlich die Klasse zu erhalten, sich da einer reingesneakt hat in die Moderation dieses Sonntages. Wer könnte das gewesen sein? Hast du da Ahnung?
Keine Ahnung. Mich hat man freiwillig bei meinem Hintersport angerufen. Wir haben keinen anderen. Kannst du das machen? Also es war so, dass ich in der Redaktion Bescheid gegeben habe.
Ich habe frei?
Es gab halt Moderationspositionen irgendwie zu besetzen. Es gab, glaube ich, zwei Spiele, die besetzt werden sollen. Ich sollte moderieren und dann habe ich darum gebeten, dass ich das Spiel mache, weil dann konnte ich halt auch, falls das klappt, dann auch drehen auf der Busfahrt zurück. Und ganz ehrlich, mehr geht ja nicht als diese Busfahrt zurück. Von daher habe ich alles richtig gemacht und bedanke mich jetzt nochmal ganz lieb bei Max Weitel, dass er das so gemacht hat.
Von dem Bildmaterial musstet ihr 90% wegschmeißen, ne? Weil da viel Jugend nicht jugendfrei war.
Ja, ich glaube, es waren mehr als 90%.
Also das, was es dann am Ende des Tages reingeschafft hat, war auch das, was man senden konnte wahrscheinlich.
Ja, es ist halt so gewesen, ich habe auch meinen Jungs verboten, nicht zu trinken. Also ich habe ihnen gesagt, bitte feiert mit. Das werdet ihr nie wieder erleben, so eine Busfahrt, weil ihr werdet jetzt gerade deutscher Meister, obwohl es um was anderes ging, aber die Stimmung war halt so. Und ich habe gesagt, ihr feiert jetzt mit, wir arbeiten dabei auf jeden Fall. Aber das war natürlich sehr ausgelassen und die Jungs wussten ja auch, also die Spieler, dass wir da nichts nehmen, was irgendwie nicht genommen werden darf. Von daher war das sehr locker und mittlerweile auch der, ich glaube auch so ein Vertrauenshöhepunkt, den wir da so erreicht haben. Das war ja auch das, was ich nach wie vor einfach nur hoch anerkennen kann, dass man uns da so vertraut hat.
Ja, und ich bin immer noch froh, dass Bene, dein Kameramann, dafür gesorgt hat, dass auch du einigermaßen sicher von Frankfurt hierher gekommen bist. Das wird das Wichtigste sein. Damit nochmal herzliche Grüße an
die
unseren
Kombi,
an die 13. Hörer, Bene.
Die Kombi war übrigens dafür verantwortlich, dass ich ganz alleine im Auto von Frankfurt dann nach Hause fahren durfte, weil ich die beiden mit hingenommen hatte, in der Hoffnung, dass ich dann alleine, also ich habe es letztlich auch gerne gemacht, aber war jetzt zwar irgendwie kacke.
Ja, glaube ich. wollen wir mal ernst werden. Kai, glaubst du, dass die Iserlohn Roosters was draus gelernt haben, was im letzten Jahr passiert ist?
Ja, glaube ich schon, weil ich das Gefühl habe, dass man dieses Jahr, auch wenn es mal nicht so läuft, weil tatsächlich ist ja die Tabellensituation nicht so viel anders als letztes Jahr, auch wenn es deutlich entspannter natürlich sich anfühlt, weil man eben nicht Letzter ist und weil man ein bisschen Polster hat zum Letzten, aber dass man nicht so unruhig ist. Und ich glaube, in Jahren vorher wäre vielleicht jetzt der Trainer schon in Frage gestellt worden zu dem Zeitpunkt mal, ob man dann schon reagiert hätte oder nicht, das ist halt immer schwer zu sagen, aber das Gefühl habe ich momentan gar nicht so. Also natürlich, wenn verloren wird, wird immer über einen Trainer gesprochen, aber A hat er sich, glaube ich, viel Kredit erspielt, dadurch, dass er eben letztes Jahr da maßgeblich an der Rettung beteiligt war, und auf der anderen Seite hört man dann schon immer wieder das Wort Konstanz, dass man halt jetzt sagt, wir können nicht hier alle 6 Monate irgendwie alles einreißen und sagen, das ist jetzt der neue Weg, sondern man muss jetzt auch mal einen Weg, den man eingeschlagen hat, an dem festhalten. Und da habe ich das Gefühl, dass das momentan schon das Ziel ist, das zu machen.
Als ob das hier so oft passiert wäre in den letzten Jahren, oder Felix, seitdem du da bist?
Ja, das wäre, ich habe nach wie vor genau eine Saison mit dem gleichen Trainer beendet, mit dem ich sie angefangen habe. Das war meine erste, 1920. Ansonsten immer Trainerwechsel innerhalb der Saison. Und deshalb, Klopf auf Holz. Ich habe da auch gesagt, dass ich mir sehr wünschen würde, dass das auch so bleibt.
Man munkelt, man hat auch den Geburtstag gefeiert. Also, nein, Schäden ein Jahr hier.
Das war kein Grund zum Feiern, mein Freund.
Finster.
Finde ich, ja.
Na, ich finde aber auch, wenn einer sowas geleistet hat wie im letzten Jahr, wir haben uns vorhin darüber kurz unterhalten, Kai und ich, der hat ja erstmal angefangen und musste erstmal eine Stimmung wieder herstellen. Also hier lag ja alles in Trümmern. Der musste ja sich ja erstmal unabhängig von spielerischen Dingen erstmal darum kümmern, dass alle wieder auf ein Level kommen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, gut Eishockey zu spielen. Und ich finde auch, dass er mit allem Recht diesen Kredit auch bekommt. Hat er sich hoch verdient. Und deswegen muss man auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen und so ein bisschen Ruhe bewahren und den auch mal machen lassen. Denn sie spielen ja auch viel besser, finde ich, als letztes Jahr. Ich finde, sie sind viel gefährlicher. Und deswegen haben sie auch, glaube ich, eine größere Chance, dieses Jahr eben nicht irgendwie ein Drama zu erleiden.
Das ist so ein bisschen auch mein Thema gewesen von Anfang an. Also du hast relativ schnell gesehen, dass diese Mannschaft deutlich mehr Talent hat, als das im vergangenen Jahr der Fall war, eigentlich in jeder Hinsicht. Und dass die Charaktere, die auch da waren, sehr schnell miteinander sich zusammengefunzt haben. Das einzige Problem waren halt die Punkte. Und das ist ja eigentlich immer noch das Thema. Und da schließt sich auch an diesem heutigen Donnerstagabend so ein bisschen der Kreis, weil du hast ersten Spieltag gegen München gespielt, eine Mannschaft gesehen, die das Spiel eigentlich hätte gewinnen können, die auch die Chancen gehabt hat. Wir haben ja euch auch so ein bisschen verfolgt und sie haben sie nicht gemacht und am Ende sind sie abgestraft worden dafür. Gut, da spielte auch Kopf noch ein bisschen eine Rolle. Aber wie hast du diesen Hockeyabend erlebt, Kai, heute und die Leistung der Roosters?
Ich glaube, es war kein einfaches Spiel für die Roosters, weil man das Gefühl schon hatte, dass München versucht hat, heute wirklich das perfekte Auswärtsspiel zu spielen. Ist ihnen auch gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind wenig Risiken eingegangen, haben sehr diszipliniert verteidigt und da wirklich nicht viel angeboten. Und ich glaube, das erste Tor ist generell wichtig, aber das wäre heute, denke ich, der einzige Weg gewesen für die Roosters hier zu gewinnen, wenn sie das erste Tor geschossen hätten. Wenn die Roosters hier in Führung gehen, dann kann München, denke ich, an dem Spielplan nicht so festhalten, weil man auch gesehen hat, in der Offensive haben sie nicht versucht, irgendwas zu erzwingen, sondern die hatten viel die Scheibe. Das sah auch gefällig aus, aber da waren jetzt nicht so viele Riesenchancen da, weil sie einfach dann auch auf Scheibenbesitz gespielt haben und nichts erzwungen haben. Jetzt, wenn man es zum Beispiel mal vergleicht zum Spiel gegen die Kölner Haie vor ein paar Wochen vor der Pause, die dann schon ab und zu mal mit dem Kopf durch die Wand wollten und dann von den Roosters auch bestraft worden sind. Das haben die Münchner eben nicht angeboten heute. Und ich glaube, dass die Roosters kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber eben ja in den Special Teams und im Scheibenbesitz dann heute das Spiel verloren haben.
Du hast relativ viel schon gesehen von den Roosters in dieser Saison. Wie ist dein Eindruck insgesamt von dieser Mannschaft und auch von diesen Momenten? Ich sag gerade Kopf. Hast du das auch so ein bisschen erlebt durch die Begleitung? Ich meine, du hast 3-4 Spiele mit Sicherheit schon mit der Mannschaft gesehen und für Magenta Sport begleitet.
Ja, dass man die Spiele, in denen man drin ist, wo man was mitnehmen kann, ob man das dann am Ende macht oder nicht, sind auf jeden Fall viel mehr als letztes Jahr. Ja, ich meine, letzte Woche war ich auch in Frankfurt, da waren die Roosters wirklich schwach, also bis auf 10 Minuten im zweiten Drittel, wo sie wirklich gut gespielt haben. Die anderen 50 Minuten waren eigentlich zum Vergessen, muss man leider sagen. Ja, aber dann schaffen sie es halt dieses Jahr, den Mund abzuwischen, am Sonntag ein wichtiges Spiel zu gewinnen und heute auch eine gute Leistung abzuliefern, womit sich halt mehr drin gewesen wäre.
Ist sowieso interessant. Ich weiß nicht, ob du das mal im Hintergrund gehabt hast, Felix. Wenn du im Moment schaust, gegen alle vermeintlich direkten Konkurrenten, das heißt Düsseldorf, Augsburg, Nürnberg, wo man von vor der Saison mal so ein bisschen glauben konnte, okay, das ist so die Klientel, mit denen man sich tatsächlich messen muss im Kampf um den Klassenerhalt, haben die Roosters 4 Spiele gemacht und alle 4 Spiele gewonnen. Zwar nicht die komplette Punktzahl geholt, aber ist so. Ich bin nicht sicher, ob er eingeschlafen ist. Das ist so ein bisschen mein...
Ich lass dich ausreden.
Entschuldigung.
Das ist was, was dir nicht so bekannt ist. Das ist mir wohl bewusst. Ja, es ist so, klar, am Ende gewinnst du die, machst gegen Düsseldorf, 4 Sekunden Verschluss, glaube ich, den Ausgleich, gewinnst in Overtime. Augsburg, 1 Minute Verschluss in dem ersten Spiel, gewinnst im Shootout. Es ist einfach unglaublich eng, aber ja, du ziehst die Spiele. Das ist Fakt. Es wäre natürlich trotzdem schön, auch sowas wie heute dann mal in die andere Richtung zu kippen. Aber das ist eben heute nicht passiert.
Der Specki will auch was beitragen.
Naja, ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, letztes Jahr habe ich ab und zu, als ich in Ticker geschaut habe, aufgrund der Doku, habe ich auf mein Display geklopft, weil ich dachte, der Ticker ist verkehrt. Da stand es irgendwie nach 5 Minuten 04. Solche Geschichten, ne? Also, ja. Ne, das ist ja passiert, das wissen wir ja alle. Und ich finde...
Vor einer Woche auch.
Ja, ich weiß, aber das ist ja regelmäßig totale Einbrüche waren das ja defensiv. Ja,
und du bist danach nicht wieder zurück ins Spiel gekommen.
Genau, und heute ist es ja so, da kann man jetzt sagen 0-3, dann liest das einer und sagt... Oh, da haben wir eine richtige Raschel bekommen. Letztes Jahr wären bei so einem Spiel bei 0-3, hätten wir kein Penalty jetzt gegeben. Es hätte auch keinen Innenpfosten, Labrie. Also es ist ja etwas da, was auch hätte reingehen können, wo man hätte ein Tor erzielen können. Das war ja letztes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht der Fall. Also man war ja so weit weg von überhaupt zu punkten. Deswegen bin ich auch total bei Kai, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, in diesem Jahr Punkte zu holen. Ob man das dann macht oder nicht, ist ja immer noch was anderes, aber ich finde schon, dass das einen stabileren und konkurrenzfähigeren Eindruck macht als am Anfang der Saison letztes Jahr.
Hier wird halt, wie gesagt, sehr oft auch über Kopfsache gesprochen. Also die Spieler sagen das aus, Taro Jentsch ist zum Beispiel so ein Kandidat, der immer Dinge sehr gut auf den Punkt bringt und der auch immer wieder gesagt hat, ja, wir finden Wege zu verlieren, letztes Drittel oder wenn wir einen Rückschlag hinnehmen. Du hast so viele Jahre als Profi verbracht und kannst so eine Aussage auch einschätzen. Wie viel von dem, was die Jungs uns da sagen, ist dann auch tatsächlich so? Und wie gefährlich ist das auch, wenn sich das in so einer Saison da mal festsetzt in den Köpfen der Jungs, Sky?
Ja, einen Weg zu finden, zu verlieren, das ist eigentlich eine gute Formulierung vom Taro, weil das gibt es tatsächlich. Ne? Es gibt so Mannschaften, die schaffen das halt in der Saison oben oder unten mit dabei zu sein, obwohl die Spiele nie deutlich sind. Ja, die guten Mannschaften, die schießen vielleicht nie irgendwie jemand aus der Halle, aber irgendwie gewinnen die knappen Spiele immer. Und Teams, die eher unten sind, die können es halt dann irgendwie auch schaffen, immer wenn es dann irgendwie auf die Zielgerade geht, dann irgendwie die Punkte liegen zu lassen und dann irgendwie den einen Fehler zu machen. Ja, sich so, wie der Andi Jennecke es heute einmal schön gesagt hat, sich selber in den Fuß zu schießen. Ja. Und das ist auch was, das kann man auch lernen. Und da ist es schon wichtig, dass du nicht zu viele von diesen Spielen in Folge dann eben verlierst. Klar, das wird passieren und die Roosters sind jetzt mit Sicherheit auch, man mag es mir verzeihen, dass ich sage, kein Meisterschaftskandidat, gerade nach der letzten Saison, ja. Aber trotzdem ist es ja ein Weg, den man gehen will, ja. Und dass man dann sagt, okay, letztes Jahr wären wir fast abgestiegen, dieses Jahr Klassenerhalt super, aber vielleicht schon mit Blick Richtung Top 10 und wenn das dann klappen sollte, umso besser. Und dass man dann eben darauf aufbaut, nächstes Jahr dann zu sagen, okay, dann wollen wir aber in die Top 10 rein und so weiter und so fort. Ja. Und da sind eben so Sachen wie das Gewinnen lernen und nicht lernen zu oder nicht Wege zu finden, zu verlieren, ganz wichtig auch dabei.
Das ist ein Thema, was die Iserlohn Roosters seit vielen Jahren begleitet. Ich erinnere mich noch an den letzten, der das gesagt hat, war Jason O'Leary. Ich glaube, dann war es Brad Tepper. Und dann war es auch Doug Shannon, der genau dieses Wort gesagt hat, das ist schon wichtig, gewinnen muss man auch lernen. Du hast gerade einen Namen genannt, Andi Jennecke. Wie viel aus deiner Sicht ist tatsächlich Andi Jennecke in dieser Saison wiederum maßgeblich für diese Mannschaft? Und verwundert dich das eigentlich noch?
Nee, es verwundert mich nicht. Ich denke, der Andi ist seit Jahren immer eigentlich ein guter Nummer-1-Torwart hier gewesen. Natürlich hat auch er mal stärkere und schwächere Saisons, so wie jeder Profisportler, aber grundsätzlich immer auf gutem Niveau. Ich denke, gerade letztes Jahr, wo dieser Umschwung gekommen ist, das ist mit Sicherheit auf dem Rücken von, ja, ich würde sagen, 4, 5 Spielern passiert, die dann die anderen so nach und nach mitgezogen haben, bis dann eigentlich keine, ja, man sagt immer Passagiere mehr üblich waren am Schluss, sondern bis es dann wirklich fast alle mitgezogen haben. Und dieses Jahr ist es so, dass der Andi, denke ich, vom Start weg richtig gut spielt, ja, und da wirklich eine super Leistung abliefert. Muss sagen, was mich manchmal ein bisschen verwundert, ist, wie viel er spielt noch, weil er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, mag ich ihm gar nicht zu nahe treten. Aber solange die Leistung stimmt, kann ich es auch verstehen, wenn der Trainer das nicht ändert, weil ich meine, wir hatten das Thema auch vorhin mit Matthias Niederberger, wird kein Torwart von alleine kommen und sagen, ja, heute brauche ich mal Pause. Also wenn du denen freie Hand lässt, dann spielen die halt.
Nee, das stimmt. Also wir hatten ihn vor ein paar Wochen hier und er hat auch gesagt, also klar, Hane muss mal irgendwann spielen, das ist ihm auch klar. Er würde jetzt nicht sagen, komm Henrik, mach mal 3 Spiele oder so. Aber er hat schon relativ deutlich gemacht, dass er das immer noch liebt, immer noch braucht. Und interessant ist auch, mit welcher Leichtigkeit, in Anführungszeichen, er das angeht. Wir haben auch in diesem Spiel drüber, in dieser Podcast-Folge drüber gesprochen, haben ihn nämlich gefragt, wie einfach ist für dich Tunnel aufbauen, reinkommen, rauskommen? Und er sagte, relativ einfach, ich schaff das. Denn heute war wieder das beste Beispiel. Er war bei dir im Interview, Specki, vorm Spiel. Du hattest ihn angerufen. Und ich finde das immer wieder bemerkenswert, weil es gibt viele Torhüter in der deutschen Eishockeyliga, die von vornherein sagen, ich interview vorm Spiel auf gar keinen Fall. Wie ist er rübergekommen in der Situation? War er komplett locker?
Also erstmal war er total locker, als ich ihn angerufen habe und gefragt habe.
Mhm. Ja klar, das machen wir, das ist kein Problem.
aber das ist ja auch etwas, finde ich, was Andi unheimlich auszeichnet und das durfte ich ja letztes Jahr sehr nah erfahren, diese Fokussierung auf den Moment. Der ist natürlich irgendwann im Tunnel, da fängt er dann aber mit an, vielleicht vor dem Interview so ein bisschen, dann macht er da ein Interview und dann ist der komplett weg. Und das schätze ich halt unheimlich an ihm. Für Andi ist das, was er da macht, natürlich Spaß, aber es ist verdammt nochmal sein Beruf. Und da können sich wirklich alle eine Scheibe von abschneiden, was berufliche Einstellungen betrifft. Immer fokussiert, will gewinnen, will was für seine Mannschaft geben, egal wie viel, wie es steht. Und das finde ich unheimlich beeindruckend. Der ist so fokussiert, also den kannst du ja dann auch nicht mehr ansprechen, wenn der irgendwann da drin ist vorm Spiel, dann übt er seinen Beruf aus. Und das fand ich unheimlich, ich finde das unheimlich wertschätzend. Also ich meine, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Da habe ich so ganz viele auch erlebt im Eishockey, das mag jetzt gar nicht die Roosters betreffen, da wird noch ein bisschen geflaxt und rumgekaspert und so. Zu einem Zeitpunkt, da ist Anjenige schon eine halbe Stunde, spielt er schon eigentlich, wo er noch auf seinem Platz sitzt in der Kabine.
Konntest du das gut, rein und raus aus dem Tunnel vorm Spiel?
Ja, es ist auch ein bisschen Typfrage. Also ich war ein Spieler, ich war schon immer ziemlich nervös vorm Spiel, auch am Ende meiner Karriere sogar, wo man dann eigentlich so denkt, warum bist du nervös? Aber das brauchte ich auch irgendwie. Und andersrum war es aber dann auch so, dass ich lange auch nochmal ein Späßchen machen musste, weil ich genau gewusst habe, wenn ich jetzt zu früh angespannt bin, dann habe ich nichts mehr übrig, wenn es losgeht und wenn es dann wirklich drum geht. Also ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Aber auch ganz ehrlich, als Feldspieler sich versuchen, in den Torwart reinzuversetzen, ist schwierig, weil es schon ein Sport im Sport ist. Das ist schon ganz anders. Es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der sich vielleicht auch dahinter versteckt, dass er sagt, ja, Torhüter brauchen ja vorm Spiel kein Interview geben. Wunderbar, kann ich nicht, bin schon konzentriert. Aber ich denke, bei den meisten ist es auch so, die können das auch wirklich nicht. Weil die, also ich kenne auch Torhüter, bei denen ging die Vorbereitung dann abends vorher schon los, dass du die schon fast gar nicht mehr ansprechen konntest. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich würde 24 Stunden lang versuchen, diese Anspannung zu halten, also keine Chance, da wäre ich am Ende, wenn das Spiel losgegangen wäre.
Wie sagt das Andi? Das kann ich gar nicht.
Nee, schaffe
ich
nicht. Das ist ja auch, also das kann er nicht und das ist ja auch so, du bist halt in der, als Goalie in der Situation, du musst ja auf den Punkt abliefern und wenn du dann immer eine gewisse Vorlaufzeit brauchst, um dann irgendwie dahin zu kommen, das kannst du dir gar nicht leisten eigentlich, aber gibt ja verschiedene Mechanismen, wie man dann da hinkommt. Am Ende des Tages ist es auch eine Typfrage, glaube ich. Dann. Ne?
Aber das Interview war total locker.
Also. Ja, aber trotzdem halt in dem Moment, er weiß ja, ich übe jetzt meinen Beruf aus. Mein Beruf ist, dass ich jetzt hier als Profisportler ein Interview gebe.
Absolut.
Und als Profisportler in diesem Interview habe ich jetzt locker zu sein, also bin ich locker.
Der Andi
und dann
ist jetzt da nicht so zu mir, wie wenn ich ihn jetzt
aber
anders treffe. Ne?
Ich sage dir jetzt, der ist vom Eis gegangen. Kommt mir, drückt mir diese Mütze in die Hand, die dann immer aufhaben. Und dann war er auf einmal
sehr
wieder
stylisch
und ganz,
sehr stylisch.
Ja, der beste Mützensponsor, der beste Kappensponsor der Liga.
Natürlich.
Wir waren nach Berlin das zweite Team, das damit angefangen hat. Inzwischen machen es alle. Vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren war das mal. Kommt gut an. der war schon in dem Moment, als er den Fuß vom Eis gesetzt hat, dann wiederum jemand anders. Das war, ist total krass, wie man dann da umschaltet. Und ich glaube halt auch, 3 von 4 Menschen können sich hier nicht ansatzweise vorstellen, was das überhaupt für eine Situation ist dann vor so einem Spiel. Ne? Ich renne da rum, manchmal macht man dann noch den einen oder anderen Spaß zu viel, kriegt man dann nochmal auf die Finger geklopft, ist mir auch schon mal passiert. Ist uns allen wahrscheinlich schon passiert. Aber ja, Wie ist es in so einer Kabine? Da ist ja schon greifbar das Ganze dann, ne?
Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, Sportler sind ja extreme Gewohnheitstiere, ne? Viele haben ja, oder eigentlich alle haben ihre Routinen und bei manchen kippt das dann auch schon so ein bisschen in den Aberglauben um, ne? Das ist auch so ein bisschen Typfrage. Was wirklich interessant ist, ist, dass du eigentlich vor so einem Spiel bei jedem genau weißt, wann der wo was macht. Ja, ob das beim Eis aufwärmen ist, ja, wenn ihr da mal drauf achtet, kannst du wahrscheinlich die Uhr nachstellen, wann Spieler X sich wo aufhält und dasselbe macht, 52 Mal hintereinander. Ja, und so ist das in der Kabine dann auch. Da gibt es dann Jungs, die sind eben nicht ansprechbar. Es gibt Jungs, die sind locker, aber die sind auch nur locker, wenn sie genau dasselbe gerade machen und mit den Leuten, mit denen sie das immer machen. Und wenn dann was aus der Reihe kommt, ist es nicht mehr ganz so locker. Ja? Und dann gibst du natürlich das Interview und viele Leute denken dann immer, ja, die wollen sich nicht in die Karten schauen lassen und die geben so die Antworten, weil sie wollen A, nicht ehrlich sein entweder oder wollen die Taktik nicht preisgeben. Aber oftmals sind die Worthülsen ja nur, weil du jetzt mit dem Kopf eigentlich schon ganz woanders bist und aber trotzdem irgendwie freundlich sein willst, weil du ja weißt, der mich jetzt interviewt, kann auch nichts dafür. Der macht auch nur seinen Job, so wie ich auch. Und dann bringen wir das jetzt zusammen hier gut rüber und mal gelingt dir das vielleicht besser, dass da auch was rauskommt, was jetzt für die Nachwelt vernünftig ist. Und manchmal ist es auch so, ja, in die Welt hinaus und schon eigentlich vergessen, während es noch ausgestrahlt wird, weil da jetzt halt leider nicht viel Substanz hinter war. Ne? Und ich glaube, die jetzt, wo ich es auch von der anderen Seite mal mitbekomme, weiß ich ja auch, dass das für die, die dann die Fragen stellen, auch nicht immer so einfach ist. Und die, die die Antworten halt geben sollen, ja, klar, wenn du jetzt die letzten 4 Spiele 4 Tore geschossen hast, ist es vielleicht einfacher, auch mal so ein bisschen aus deiner Routine auszubrechen und mal eine lustige Antwort zu geben oder irgendwie was ernst zu analysieren. Aber wenn es jetzt gerade mal nicht läuft, dann willst du da auch keine 2% irgendwie abgeben von deiner Energie, um jetzt irgendwie noch besonders ein Interview zu geben, sondern dann machst du es halt 0815.
Specki, bester und schlimmster Interviewpartner jemals vom Spiel. Jetzt sag mal. Boah. Komm mal, jetzt habe ich ihn mal einmal zum Schweigen gekriegt. Das ist unglaublich.
Können wir schneiden, keine Sorge.
Das weiß ich nicht. Das ist auch irgendwie, das ist irgendwie schwer zu sagen, weil wie Kai sagt, das kommt ja immer drauf an, wer da kommt, ne? Haben die gerade 5-mal in Folge verloren und, ne? Aber es gibt ja so Typen, die auf so einer menschlichen Ebene eigentlich immer ganz spaßig sind. Ich sag mal, so ein Olli Mebus, ne? Mit dem kannst du immer einen Spaß machen. Marco Novak ist auch so einer, der eigentlich immer locker ist und lustig ist, aber es hängt wirklich sehr von der Situation ab. Das ist wirklich schwer zu sagen. Wirklich. Also.
Ich habe ihn erwischt mal mit einer Geschichte, wo er nicht einen Gag draus machen konnte.
Nee, ich will keinen Gag draus machen. Es ist auch.
Nein, es ist
schwierig, das zu behaupten. Also, das ist einfach.
Hast du denn schon mal Fragen gestellt, wo du dir vielleicht sogar schon währenddessen, aber zumindest im Nachhinein gedacht hast, das hätte ich jetzt vielleicht besser ein bisschen anders formuliert?
Auf jeden Fall. Aber das ist ja immer so, das ist ja immer im Auge des Betrachters. Also da, wir sollen ja immer Rücksicht nehmen auf die Spieler, weil, ne, ich muss jetzt erkennen, okay, der hat jetzt 7-0 verloren, der hat einen Hals bis sonst wohin. Und ich soll jetzt Rücksicht nehmen mit meiner Frage, dass er 7-0 verloren hat. Kann ich ja auch nicht immer. Ich muss ja auch mal nachfragen, warum, wieso denn? Aber der nimmt ja nie Rücksicht auf mich. Der muss ja auch mal verstehen, dass ich das fragen muss. Ich habe ja einen journalistischen Auftrag. Also ist natürlich für den schwer, weil der kommt hochemotional da vom Eis runter. Ich kann mich schon mal ein paar Minuten drauf einstellen. Aber das kann ich wirklich sagen. Das ist natürlich nicht lustig, wenn Mannschaften wirklich in einer tiefen Krise sind und eine Niederlage nach der nächsten. Und dann kommt der an und der weiß schon, so, also da ist man auch schon mal abgefiedelt worden. Das lässt man sich dann auch nicht so unbedingt gefallen. Ich hatte mal eine Situation mit einem Spieler, Namen sage ich jetzt nicht, aber den habe ich dann gefragt, ob das taktisch denn so die richtige Variante wäre, wie sie das jetzt so angegangen sind. Und der hat mir dann gesagt, ich sollte mal mir mehr Mühe geben, Spiel zu betrachten, so würden sie nicht spielen. Und dann habe ich aber mit meinem Experten exakt das analysiert, dass sie so gespielt haben, wie ich es ihnen auch gefragt habe. Da muss man sich dann natürlich auch mal als Moderator wehren, weil ich frage das ja nicht, um ihn zu ärgern. Ich will etwas wissen und eigentlich ist meine Frage ja, was muss man ändern im zweiten Drittel? Ne, ich will ja gar nicht sagen, seid ihr Idioten, ihr spielt so, die haben sich schon was dabei gedacht, ne? So schlau bin ich dann auch nicht, aber ich will ja wissen, was sich verändert, und manchmal versteht es der Spieler in dem Moment natürlich, weil er angespannt ist, vielleicht auch falsch, dabei meine ich es gar nicht irgendwie blöd.
Ich glaube, dass das die allerschwierigste Situation ist. Du kommst nach dem Spiel runter vom Eis, wir hatten auch ein paar Mal diese Situation, und du wirst dich auch gut erinnern, und dann fragt dich einer was, irgendwas, und du bist gerade mit dem Kopf irgendwo anders, und es ist, glaube ich, unglaublich schwer auch für einen Spieler, sich darauf zu fokussieren und dann eine Antwort zu geben, die er nicht gerade dem besten Buddy in der Kabine geben würde, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn Sachen gefragt werden, die jetzt nicht gerade im letzten Wechsel passiert sind, sondern vielleicht schon in Minute 9 oder so. Und dann wirst du nach dem Drittel gefragt oder nach dem Spiel. Das ist teilweise echt schwierig, weil das Lustige ist, du bist so fokussiert auf jeden einzelnen Wechsel, dass du zwei, drei Wechsel davor teilweise schon gar nicht mehr so präsent hast, ja, in deinem Kopf. Ist auch immer wieder lustig, wenn du auf der Bank sitzt und sagst, sagen wir jetzt mal, mein Mitspieler sagt zu mir, ja, aber hast du nicht gesehen, das war doch so und so. Und dann sagst du, nee, das war nicht so. Und am nächsten Tag schaust du auf ein Video an und es ist eins zu eins so, wie der andere gesagt hat. Und du hast es einfach ganz anders gesehen. Ja? Und deswegen ist es ja auch, dass es so ein bisschen dazu verleitet, wenn du als Zuschauer im Fernsehen oder von der Tribüne oben guckst, dass du denkst, boah, was machen die denn da? Also vor allen Dingen, wenn du jetzt ein bisschen mehr Ahnung hast. Weil von oben siehst du oft, gerade wenn Fehler passieren, das Unheil schon extrem früh kommen. Aber auf dem Eis, erstmal weil der Winkel anders ist, weil du natürlich viel mehr Sachen hast, um die du dir gleichzeitig Gedanken machen musst. Und weil das so schnell ist, passiert es ganz anders. Und du sitzt danach draußen und hast es ganz anders gesehen. Und am nächsten Tag siehst du das auf dem Video und bist bass erstaunt, wie du es so fehleinschätzen konntest. Und ich meine, das sind die Besten, die wir in Deutschland haben auch. Ne? Ja, also das
stimmt.
Wenn du dann runtergehst in den Ligen oder in den Nachwuchs, dann ist es ja noch extremer dann teilweise. Ne?
Also ich würde zum Beispiel auch behaupten, dass Kai und ich, auch bevor Kai bei uns Experte war, uns immer sehr gut verstanden haben. Ne? Das war immer sehr nett, wenn wir uns unterhalten haben, vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie auch immer. Und dann habe ich den da in so einem Flash-Interview, da guckt der mich an, als würde der mich umbringen wollen. Also bevor ich überhaupt was gefragt habe, weil der einfach in einer ganz anderen Situation ist. Mhm. Ne? Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir uns vorher, nachher verstehen oder irgendwann mal was trinken gehen oder unsere Familien sich kennen. Das ist einfach eine besondere Situation für einen Spieler und das weiß ich auch. Aber ich kann halt auch nicht immer Rücksicht nehmen. Ich muss ja auch mal nachfragen. Ich versuche es dann schon so zu formulieren. Aber es ist manchmal auch schwer, ne?
Ich habe das erste Mal gesehen oder erlebt, als wir in Straubing damals noch, als ich im nur Radio gemacht habe, in Straubing gesessen haben. Straubing, Pressetribüne, quasi Eisniveau. Und wenn du da ein Spiel kommentieren willst, im Gegensatz zu Düsseldorf beispielsweise oben auf der Tribüne, ist das eine völlig andere Welt, weil du siehst selber ja Dinge nicht kommen, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast einen komplett anderen Winkel. Und das ist auch auf der anderen Seite, das muss man auch mal dazu sagen, unglaublich schwer, weil Eishockey auf dem Eis zu spielen ist deutlich komplizierter, als wir es dann im Bildschirm oder was auch immer deutlich sehen. Lass uns diesen Themenkomplex, bevor wir gleich nochmal ein bisschen über euch und auch über dieses magische Duo Hospelt-Speckhahn plaudern und vielleicht auch noch über die Lage der Liga. Lass uns dieses Thema Iserlohn Roosters noch einmal zumachen. Kai, mit einer Einschätzung von dir, wie kriegen die Jungs ein bisschen besser die Kurve im Hinblick auf mehr Punkte?
Ja, dass man es eben schafft, aus diesen engen Spielen was mitzunehmen. Ich glaube, das ist jetzt nicht despektierlich, wenn man sagt, dass die Roosters aktuell noch im Abstiegskampf sind. Ja? Gerade auch, wenn man an die letzte Saison zurückdenkt. Und dann ist es halt wichtig, dass du sagst, okay, wir können verlieren, das gehört dazu. Aber vielleicht verlieren wir halt, wenn wir fünfmal verlieren, dreimal eben erst nach 65 Minuten oder Penaltyschießen. Dann hast du wieder, als hättest du eins davon gewonnen. Ja, und so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man ja auch. So kann man dann am Ende doch irgendwie das schaffen, dass man dann nicht eingeholt werden kann oder irgendwie doch an den 10. Platz dranbleibt. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass gute Mannschaften es schaffen, halt nicht oft in Folge mit Nullpunkten dazustehen. Ja? Weil so ein Nullpunkte-Wochenende, so eng wie die Liga ist, das tut schon richtig weh. Und da kannst du wirklich Boden verlieren.
Das ist so. Wie gut spielt dein Papa eigentlich Golf?
Mein Papa, ja, anständig. Hat seinerzeit beim Specki auch den einen oder anderen Unterricht genommen.
Eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn ihr beiden habt euch nicht auf dem Eis kennengelernt, sondern euch verbindet ein bisschen was anderes. Du hast Specki, Kais Vater, Golfunterricht gegeben, weil du, muss man erzählen, du hast ja mal vom Fernsehen eine lange Auszeit genommen und hast dich um was ganz anderes geschert, also sozusagen einen vernünftigen Job gemacht und warst Golfpro und auch Lehrer. Genau. Und da hast du die Familie kennengelernt.
Ja, also ich habe Kais Eltern kennengelernt, bevor ich überhaupt was eigentlich mit Eishockey zu tun hatte, weil das Angebot bei Servus war das ja damals, da habe ich ja angefangen. Das kam halt irgendwann und dann habe ich damals den Wim, Kais Papa, auch noch gefragt, was hältst du davon? Und so, und er hat gesagt, super, super geil. Mein Sohn spielt ja auch. Und dann lernst du ihn nochmal kennen. Und es war halt, dazu muss man sagen, dass Kais Papa war, leider lebt er ja nicht mehr, einfach ein Riesentyp. Und ich habe mich mit Wim unheimlich gut verstanden. Und durch Wim habe ich auch deine Mama kennengelernt. Und wir haben ganz viele Runden auch sind wir zusammen gegangen, haben zusammen Golf gespielt. Und beim Golfen lernst du ja Leute kennen, ne? Weil du viel Zeit miteinander verbringst. Und das ist wirklich ganz interessant, dass mir da ganz viel natürlich von Kai auch erzählt wurde und irgendwann stand ich dann vor Kai und habe gesagt, du, ich kenne dich ein bisschen besser als du mich, weil ich habe viel von deinen Eltern gehört. Die haben mir ganz viel von dir erzählt und deswegen, ja, habe ich jetzt auch zu Kai, muss ich sagen, wir sehen uns ja nicht so oft, aber ich habe zu Kai schon irgendwie, finde ich, eine andere Beziehung als zu anderen vom Gefühl her.
Natürlich, weil man sich dann halt auch nochmal aus einer anderen Perspektive kennt. Wie einfach ist das eigentlich für dich? Ich habe dich als Spielerberater vorgestellt, weil man muss wissen, nicht alle wissen das, du verdienst nicht deine Kohle bei Magenta Sport, auch sicherlich ein paar Euro hier und da, aber ich dachte, du hast...
Geld.
Dachtest du, er macht das ehrenamtlich?
Ich dachte, er macht das meinetwegen auch.
Nein, das ist nur bei Felix und mir so.
Das
Felix
Geld macht mit, das mit dem auch. Der Holger bezahlt wird.
Das ist mir auch recht.
Ja, bei uns ist das genau so. Felix sorgt dafür, dass ich hier Mördergeld verdiene in diesem Podcast, so wie es sich gehört.
Von den Sponsorengeldern habe ich nach wie vor noch nicht einen Cent gesehen.
Du hast, und deine Mutter muss auch noch die Weihnachtskekse backen, das darfst du nicht vergessen, ne?
Oh, da habe ich schlechte Nachrichten für dich.
Nein.
Dieses Jahr gibt es keine Kekse.
Wieso nicht?
Hause durch. Sie sagt, die isst eh keiner. Also bei uns zu
das?
Hause. Ja, isst wirklich keiner, die Kekse. Ist so.
Das, jetzt bin ich tief enttäuscht.
Ich weiß, das ist ein kranker Downer jetzt gerade. Tut mir auch leid.
jetzt musst du die nächste Frage stellen. Ich muss erstmal klarkommen.
Ja, das wir unterbrechen das nicht.
Diesen Job zu kombinieren, also Experte und Spielerberater zu sein. Wie schwer, wie einfach ist das eigentlich für dich?
Ja, ich habe mir am Anfang natürlich darüber nachgedacht oder Gedanken gemacht für mehr, als ich dann die Chance bekommen habe, bei Magenta mal reinzuschnuppern. Aber am Ende ist es eigentlich gar nicht so schwierig, weil man muss einfach nur authentisch sein, denke ich. Also wenn du jetzt da irgendwie Angst hättest, wenn einer von deinen Schützlingen mal was falsch macht, das anzusprechen oder versuchen würdest, nur die gut aussehen zu lassen, ich denke... Die Eishockey-Welt ist so klein, jeder weiß, wer bei wem unter Vertrag steht, bei welcher Agentur, wer wen betreut. Da macht man sich schnell unglaubwürdig und ich glaube, dann wäre das auch relativ zügig vorbeigegangen, dass Magenta Sport gesagt hätte, gut, damit können wir nichts anfangen, weil das spiegelt nicht das, was auf dem Eis wirklich passiert, wieder, sondern eine subjektive Meinung. Und dementsprechend, ich bin jetzt vom Typ her sowieso eher, was Sport angeht, positiv. Ich versuche immer eher gerne einen positiven Ansatz zu sehen, weil ich ja aus eigener Erfahrung weiß, dass keiner aufs Eis geht und sagt, so, heute verbocke ich mal richtig und dann schauen wir mal, wie die Jungs auf der Tribüne sich ärgern. Sondern jeder geht ja mit bestem Wissen und Gewissen an die Sache ran, auch wenn das nicht immer funktioniert. Und dementsprechend, ja, wenn man genug Lob verteilt, kann man auch gerne mal kritisieren, solange das sachlich ist. Und ich denke... Das sehen die Spieler dann auch problemlos, weil die sind ja auch Profis genug.
Was macht einen guten Experten aus, Ricky?
Ich finde das, was Kai auch gesagt hat. Ich finde es einmal eine gute Analyse zu haben, Dinge zu erkennen natürlich, die vielleicht andere nicht erkennen, wodurch Themen entstehen können. Also was ich an Kai sehr schätze, ist, es gibt ganz viele Sachen, die werden dann mal gesagt, auch oben beim Kommentator und es wird dann ein roter Faden, weil sich dadurch etwas entwickelt, weil sich Dinge bestätigen, wo er eine Ahnung hat, wie auch immer. Ne? Und ich finde auch, es muss eine Form von Anstand geben, was er gerade erzählt hat, dass man halt, ja, Kritik, aber wie macht man das denn? Und der Anstand ist natürlich auch nicht, andere zu bevorteilen, nur weil man die gut kennt oder so. Das schätze ich zum Beispiel auch sehr an Kai, dass er einfach da ganz neutral rangeht, egal ob er mit dem gespielt hat, ob der mit ihm eine andere Verbindung hat oder ob der aus der Agentur ist, ist völlig egal. Und was, glaube ich, unheimlich wesentlich ist, ist, gut vorbereitet zu sein, sich wirklich um diese Aufgabe auch zu kümmern. Und dass ich weiß, dass da manche denken hier auch, wir kümmern uns nicht, wir gehen da einfach hin und dann reden wir ein bisschen.
Du hast einen Zettel in der Hand, da steht alles drauf. Das ist die Wahrheit, ne?
Ja, ich habe einen Zettel in der Hand. Es gibt ja immer Abläufe ausgedrückt, die schreibe ich mir selber auf mit vielen Farben und so. Und für, du sagst halt immer, da steht ja für das, was du da machst, viel zu wenig drauf. Das Problem ist natürlich, dass du ein Typ bist, Mirko, der alles aufschreibt und alles schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. So viel Stifte habe ich gar nicht. Ich kann mir ganz gut ein paar Sachen merken. Und das machen wir ja vorher, also Kai und ich telefonieren auch immer einen Tag vor dem Spiel, was wir da machen wollen, was haben wir davor, wie wollen wir das einleiten und so. Und ich glaube, dann hast du schon, wenn du das alles beherrschst, dann kannst du schon viel.
Ja, ich muss sagen, also als Spieler macht man sich ja auch nicht so viele Gedanken, wie das Fernsehen so abläuft. Du kommst zum Spiel, kümmerst dich um deine Sachen und die sind halt da, sind mit dabei. Und nach dem Spiel, wenn du irgendwann mal nach Hause gehst, sind die weg im Zweifel. Denkt man auf jeden Fall so. Dass aber sich beim Fernsehen auch 2 bis 2,15 Stunden vor dem Spiel getroffen wird, dass da alles besprochen wird, getestet wird, wie viel Gedanken da vorher sind, dass der Specki ja auch dann so ein riesen DIN A4 Rechenbuch immer dabei hat, was er vollschreibt mit allen möglichen Sachen. Das weiß natürlich keiner. Ja, das ist dann auch interessant, das dann zu lernen. Ja, wenn du da das erste Mal dazukommst, auch wenn du so einen Ablauf für so eine Sendung das erste Mal siehst und dann in so einer Besprechung das erste Mal bist, wie diese ganzen Sachen durchgesprochen werden, die ganzen Abkürzungen, der Fachjargon, den es ja gibt, wie es beim Eishockey ja auch einen gibt, verstehst du erstmal nur Bahnhof. Und ich muss sagen, der Specki unter anderem mit noch ein paar anderen hat mir das auch gerade am Anfang super erklärt, hat gesagt, du pass auf, so und so ist es, mach dir keine Gedanken, solange du das machst, kann nichts schief gehen. Ja, wie beim Sport eigentlich auch, erstmal einfach halten, ne? Und das hilft einem dann auch, ne? Also du kommst ja da rein als Einziger bei so einer Riesenproduktion, der eigentlich nicht vom Fach ist, ja. Und dass du da trotzdem voll als vollwertiges Mitglied angesehen wirst und mitmachen darfst und auch Input haben darfst, das ist ja schon nicht selbstverständlich, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es so, ob das immer so ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das muss ich sagen, das ist beim Eishockey schon echt klasse. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt nicht nur der bin, der dann sagen kann, wenn mal einer jetzt toll geschossen hat, sondern dass ich, wenn mir was auffällt, auch meine Meinung einbringen kann. Das macht schon Spaß. Ja.
Wie schwierig ist das als Profisportler, wo man es ja eigentlich von klein auf gewohnt ist, einer der Besseren, wenn nicht sogar der Beste zu sein in dem, was man tut, dann in ein Umfeld zu kommen, wo man dann sagt, hey, da sind jetzt ganz viele andere, die das deutlich besser können. Ich kann mir vorstellen, dass es im Kopf schon eine Umstellung ist.
Ja, jein, weil das Gute ist ja, du bist ja bei jedem Spiel der einzige Experte, das heißt,
also du denkst ja dann, ja, ihr habt dafür keine Ahnung von Eishockey. Kann den
Job schon mal keiner besser machen, selbst wenn du nicht so gut bist. Ja. Aber nee, ich glaube, das Schöne ist einfach, dass es auch eine Art Teamgefühl ist. Ne? Also gerade jetzt für mich als Mannschaftssportler bin ich froh, dass ich jetzt also in meinem Hauptjob im Team arbeiten kann, also in unserer Agentur und mit den Spielern. Und aber auch jetzt, wenn ich beim Fernsehen bin, dass du da hinkommst und so eine Produktion, ich weiß nicht, Specki oder Mirko, wie viele sind wir da meistens so? 15 bis 20 Leute, wenn man alle wirklich mitzählt, mindestens. Also
wir stellen, ne? Wir stellen immer 20 Akkreditierungen zur Verfügung.
Beim Eishockey sind ja noch kleine Produktionen. Ne? Also beim Fußball ist es ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ne?
So, ja, da sind das die Kameraleute ungefähr, ja, die mit dabei sind.
Genau, so, da haben wir es schon. Und das ist ja wirklich schön, dass du dieses Teamgefühl hast. Und da ist es auch so, wenn du Mannschaftssportler bist, bist du es ja gewohnt, dass du jetzt vielleicht nicht jedes Mal die erste Geige bist, sondern vielleicht bist du auch einfach nur mal Triangel. Das ist aber auch wichtig, machst halt deinen Job, wenn du gefragt wirst.
Da hast du meistens das letzte Wort mit der Triangel.
Ja,
ne?
Ja, das ist auch so, das wollte ich nochmal dazu sagen, dass der beste Experte ist immer der, bei dem ich mich komplett aufs Zuhören konzentrieren kann und nicht aufs Reden. Weil unser Job als Moderator ist eigentlich im besten Falle Zuhören. Und nicht überlegen, was man sagt. Weil daraus, was man hört, baut man sozusagen das Nächste. Und das ist etwas, was, glaube ich, Kai auszeichnet. Und das merkt man ja auch. Kai hat, glaube ich, jetzt mittlerweile mehr Einsätze, als er noch angefangen hat. Sondern man entwickelt sich ja auch. Und das hat Kai, der erzählt dir halt Sachen, wo du dich darauf verlassen kannst, dass du dich konzentrieren musst aufs Zuhören.
Also ich bin ja derjenige, Specki hat ja zumindest eine Golfkarriere hinter sich, der niemals wirklich professionellen Sport gemacht hat. Das muss ich ja immer wieder dazu sagen. Und wenn ich so in meinen Kommentaren unterwegs bin, mal mit Experte, mal ohne Experte, es gibt einfach Dinge, die siehst du nicht, wenn du diesen Sport nicht selber betrieben hast, finde ich immer. Das ist einfach so. Und gibt ja die Geschichte, Rick Goldman, wo hat er als Experte angefangen? Das dürfen wir ja mit Fug und Recht behaupten, bei diesem kleinen Radio namens MK. Als er nämlich hier gespielt hat, hat er tatsächlich die ersten Einsätze als Co-Kommentator mal an meiner Seite gemacht, vor gefühlten 100 Jahren. Und das waren ja so die ersten, die das in die Richtung gemacht haben, wirklich dieses Wechselspiel betrieben haben. Von Basti hat etwas beschrieben, wie das funktioniert, und dann kam eben noch die Nuance obendrauf. Jetzt hat Basti selber gespielt, das macht nochmal einen kleinen Unterschied. Aber ich finde es einfach unglaublich hilfreich, wenn dann diese Nuance kommt, wo du auch als normaler Zuschauer, der diesen Sport nie betrieben hat, dann eben diesen Moment hinkriegst. Und ich meine, du hattest ja mit Herrn Speckern, das muss ich ja sagen, den besten Lehrmeister überhaupt, weil wenn du ein erstes Spiel machst, dann musst du es mit Specki machen. Das ist definitiv. Joko
hat auch sein erstes Spiel als Kommentator mit mir als Leiter der Sendung gemacht.
Und ich hatte...
Und dazu muss man sagen...
Oh, jetzt kommt sie wieder.
Okay, da musst du auch so stehen. Ja, er hat immer gesagt, dass ich ein arrogantes Arschloch bin. Also kannte mich nicht persönlich, aber... irgendwo im Fernsehen gesehen, wie auch immer, und ist dann dahin gefahren und dachte, scheiße, jetzt muss ich mit dem Eishockey machen. Und die größte Niederlage seines Lebens war, dass er mich danach nett fand.
Ja, das stimmt ein bisschen. Ja. Aber das ist wie immer, du siehst einen Menschen und es ist einfach komplett falsch.
Aber du hast eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wenn man es nicht Sport gemacht hat, dass man das halt, man glaubt es zu wissen, aber man weiß es halt nicht. Und das ist was, ne, das ist so ein Satz, das habe ich auch in meinem Freundeskreis schon mal gesagt, und das hört sich halt leider immer super arrogant an, aber soll es gar nicht sein.
Ist es nicht.
Es gibt manche Sachen, die weißt du einfach nicht.
Du
glaubst es zu wissen, und die Leute sollen auch so drüber reden, wie am Stammtisch, ja, ob es jetzt beim Fußball ist oder beim Eishockey oder weiß ich nicht wo. Aber am Ende, wenn du nicht selber Profisportler warst, weißt du es eben nicht. Ne? Das ist einfach... ein Beruf, den man nicht simulieren kann. Ich kann mir auch nur vorstellen, wie sich ein Rockstar fühlt. Ja, aber ich weiß es halt nicht.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, das hört sich da manchmal blöd an, wenn man das laut ausspricht. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Ne?
Ich glaube,
viele Leute wollen das vielleicht auch nicht so hören. Aber das ist halt einfach so. Ne?
Nein, das ist absolut richtig. Deshalb ist dieses das Bewerten von etwas, was du siehst, musst du immer mit... dieser Begriff wird auch überstrapaziert, finde ich, aber du musst es mit einer gewissen Demut machen, weil du eben nie in der Situation warst, es sei denn eben Basti Schwele, der selber auf Top-Niveau gespielt hat, oder die Experten, ob es ein Felle ist, eine Ronja oder was auch immer, das macht schon, weil mein Wissen, meine Analysequalität, gut, die resultiert tatsächlich aus ein paar Eishockeyspielen, die man grundsätzlich gesehen hat, das ist bei dir nicht grundsätzlich anders, Specki. Und aus vor allen Dingen, und das hilft dann tatsächlich, vielen, vielen, vielen Gesprächen mit Menschen über Details, die diesen Sport ausmachen. Dann kannst du eine Menge mitnehmen, eine Menge einschätzen, aber du kommst nie auf das Niveau in der Analyse, das ein guter Experte hat, das muss man einfach dazu sagen.
Kann ich euch eine ganz kleine Anekdote zu erzählen, weil es auch hier passiert ist, am Seilersee. Damals zur Servuszeit haben wir hier eine Sendung gemacht und Rick war der Experte. Also erstmal ging Rick aufs Eis. Und die ganze Halle feierte Rick Goldmann. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Und da haben wir damals noch die Sendung aufgemacht beim Warm-up. Also wenn wir längeren Vorlauf hatten, ne, dann wart ihr alle auf dem Eis und habt euch warm gemacht. Und ich habe ja auch noch nie Eishockey gespielt. Ich rede ja auch nur drüber, ne? Und dann standen wir dort in der Mitte und die sind an uns immer aus Spaß mit Vollspeed an uns vorbeigefahren und haben uns so 2 Millimeter verpasst. Da habe ich erstmal gemerkt, was hier eigentlich los ist, wenn die sich checken und weißt du, wenn solche Dinge passieren. Ich hatte ja vorher überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte die pure Angst in mir, weil du erstmal diese Wucht und diese Energie gespürt hast. Woher sollte ich es auch wissen, ne?
Das aber reicht, das war Wahnsinn. Das reicht, wenn du ein Spiel mal einfach nur an der Bande stehst, wenn genau, du sonst immer was, nur von der Steht, also was heißt nur, wenn du sonst immer von der Stehtribüne guckst und dann ist mir jetzt in der Vorbereitung, wo man dann halt häufiger mal in irgendwelchen Trainingshallen, Köln Arena 2 oder so, dann einfach da in der Bande steht, hinter der Bande steht und dann scheppern die dagegen, das kriegst du gar nicht mit von oben. Das ist einfach so. Und auch wenn man den Leuten dann ins Gesicht guckt, das finde ich auch immer mega interessant. Du siehst halt, wie es in denen arbeitet, in was für Millisekunden da Entscheidungen getroffen werden. Es gilt ja nicht nur beim Eishockey ist es extrem, aber es gilt ja in jeder anderen Profisportart eigentlich genauso, wo es Mann gegen Mann geht. Und das kommt, je weiter man weg ist, eigentlich gar nicht mal so dolle rüber. Auch was zum Beispiel alles auf der Bank oder so los ist, das kriegst du ja auch überhaupt nicht mit. Ne? Also wenn du mir sagst, ja, Dack hat hier die wir brauchen, glaube ich, eine neue Tür hinten an der Bank, weil er das Ding so zugeschickt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und der war richtig geladen also der fand das nicht so witzig, den einen Call, was sich drüber aufgeregt hat.
Ja, das sind schon, wir sind schon bemerkenswerte Momente, muss man definitiv sagen. Lass uns noch ein bisschen über DL in dieser Saison sprechen. Alles so, wie man sich das über die gesamte Liga erwartet hatte, was wir da auf dem Eis zu sehen bekommen, Kai?
Ja, alles so, wie man es erwarten konnte, weiß ich gar nicht. Ich denke, was zu erwarten war, dass es wieder relativ eng ist. Also ich glaube, dass die Eisbären sich wirklich vorne schon wieder so, ja, fast schon absetzen, auch wenn Ingolstadt und Bremerhaven da dran sind. Das habe ich jetzt nicht erwartet, ja, weil es schon schwer ist, nach dem Titel wieder so direkt wieder von Anfang an wegzuspielen von vorne und auch mit der Champions Hockey League und so. Aber dass die anderen Teams, die sich da vorne so tummeln, das denke ich, das sind die erwartbaren gewesen. Straubing war natürlich so ein bisschen eine Negativüberraschung zu Beginn, aber die kommen auch immer besser in Fahrt. Ansonsten, ja, deswegen sind ja eben diese Null-Punkte-Wochenenden so schwierig, weil es alles so eng ist. Ja. Aktuell sieht es so ein bisschen so aus, als könnten unten so 4-5 Mannschaften sein, die von 14 bis Platz 10 dann das ausmachen. Aber auch da, ja, wie gesagt, Wolfsburg war in der absoluten Krise vor der Novemberpause angeblich auf dem 11. Platz. Jetzt haben die zweimal gewonnen, jetzt sind sie, glaube ich, 7. kann das sein? Also alles wieder im Soll, ja. 2-3 Punkte weg von 5. glaube ich. Also es ist super eng und das sind da alles immer nur Momentaufnahmen.
Zwischen 4. Mannheim 30 Punkte und 10. Nürnberg 25 Punkte liegen dann 6 Tabellenplätze und 5 Punkte.
Ja. Naja, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Also das Abstiegskampf und Playoff-Qualifikation sehr nah beieinander gelegen haben, was nicht grundsätzlich anders sein wird. Du hast viele Eisbären gesehen, Specki, in diesem Jahr. Was glaubst du, zeichnet diese Mannschaft aus, dass sie das, was Kai gerade beschrieben hat, tatsächlich so aufs Eis bringen können?
Also erstmal ist es eine unheimlich homogene Truppe. Ich glaube, dass sie auch so nachhaltig Spieler verpflichtet haben, mit sehr viel Sinn und Verstand. Ich meine, hast du einen Leo und einen Marcel Nöbels, die sind über 30, ne? Und alles, was da hinten dran kommt, auch an deutschen Spielern, die sind in der Blüte, Jonas Müller, Kai Wissmann, ich finde, das hat so einen energetischen Verlauf durch den ganzen Kader, dann hast du da einen Ty Ronning verpflichtet, ne? Den kannst du ja überhaupt nicht aufhalten. Die sind schon individuell unheimlich stark besetzt mit Sinn und Verstand und haben dann natürlich auch noch eine unglaubliche Gemeinschaft, was man nicht vergessen darf. Die hatten so viele Verletzungsprobleme, die haben ja teilweise mit 4 Verteidigern gespielt. Der Kai Wissmann hat mit dem Jonas Müller zusammen, ich glaube, in der Liga und
sind immer noch die beiden mit der meisten Eiszeit als Verteidiger.
Ja. Tabellenführer, ja. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die da die Stärksten aufs Eis schicken, weil die kämpfen ums Überleben, sondern keine Ahnung, wie viele Siege die in Serie hatten, 9-10 oder was weiß ich, was das war. Und ich glaube, was die Berliner auch auszeichnet, nach dieser Krisensaison den Serge gar nicht in Frage zu stellen, einfach so weitermachen und zu sagen, okay, das ist jetzt mal schlecht gelaufen, wir halten an ihm fest. Ich glaube, das hat dem Verein unheimlich gut getan, weil es auch ein Standing hatte und etwas gesendet hat, auch ins Umfeld der Eisbären. Also die sind so klar und so gut durchdefiniert, zweifeln nicht an sich. Ich finde die sehr beeindruckend, muss ich echt sagen.
Da nickt der Kai, das sieht man natürlich in so einem Podcast nicht. Wie viel Eier muss man haben, so eine Situation mit dem Trainer tatsächlich zu überstehen?
Ja, jein, würde ich sagen. Also ja, es ist schon auch gerade in der heutigen Zeit super, dass da nicht sofort an die Reißleine gezogen wird. Aber ich meine, der Serge hat vorher 2 Titel geholt. Also ist ähnlich, wie wir eben beim DAG drüber gesprochen haben. Also wenn einer zu dem Zeitpunkt den Kredit hätte haben sollen, dann war es er wahrscheinlich. Ich muss sagen, was mich bei den Eisbären wirklich beeindruckt, also erstmal gehe ich voll mit, was der Specki gesagt hat, aber all die Spieler, die er aufgezählt hat, bis auf den Ronning, sind halt auch deutsche Spieler. Ne? Und ich glaube, es wurde mal gesagt, gute ausländische Spieler haben viele Teams, aber am Ende werden die deutscher Meister, die vielleicht nicht die besten deutschen Spieler haben, aber wo die deutschen Spieler am besten performen. Und das waren bis jetzt in den letzten Jahren die Eisbären. Also du hast dann eben Nöbels und Föderl, dann hast du Müller und Wissmann. Ist für mich, vielleicht sind es nicht die besten Verteidiger alleine in der Liga, auch wenn sie da schon vorne sehr mit dabei sind, aber es ist das beste Verteidigungspärchen für mich. Wenn du die fast das halbe Spiel auf dem Eis hast, wird schon schwer für den Gegner. Ja, dann hast du einen Freddy Tiffels geholt, einen Tobi Eder, auch wenn er jetzt krank ist, aber der war letztes Jahr unglaublich stark. Das sind einfach Spieler, wo du sagst, auf dem Sektor sind wir schon so gut aufgestellt.
Widerer.
Widerer, ja, vergisst mal immer. Also,
Bergmann. Ne,
spielt, der füllt da wirklich eine Rolle aus. Ja. Mhm. Und das ist schon echt stark. Und dann ist es auch mal zu verkraften, wenn von den neuen ausländischen Spielern, die spielen, vielleicht in Anführungsstrichen nur 7 gut sind.
Ja, ja, und das zwei, passiert ja auch nicht in dieser okay. Saison. Genau, ja.
Und das passiert in dieser Saison aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Ich glaube, der Galipot war mal ein bisschen, der eine Verteidiger, ja, ein bisschen in der Kritik, hat auch mal nicht gespielt. Alle anderen performen ja eigentlich gut.
Ja. Was ich höre aus Berlin, ist so auch diese Performance. Das heißt, wenn die trainieren, trainieren sie immer so gut, wie sie können, natürlich auf einem Niveau, wo sie sich immer diesen kompetitiven, sagt man das so, also sie versuchen sich immer Konkurrenz zu machen, untereinander, um dann eben das Niveau im Training auch so hoch wie möglich zu halten und um dieses Niveau dann auch mit in ein Spiel zu nehmen. Und ich glaube, das kannst du dann wieder besser beurteilen, als ich es beurteilen kann. Aber wenn du das hinkriegst, dann ist das genau, glaube ich, der Weg. Halt immer auch einen soliden Zweikampf oder soliden Kampf in der Mannschaft zu haben, um die Top-Leistung, oder?
Ja, absolut. Also, dass die Zweikämpfe so gut sind dann im Training, beziehungsweise, dass die Übungen und das, was du willst, gut umgesetzt wird, das geht aber auch in der Führung los. Und das ist nicht nur der Trainer oder das Trainerteam, sondern es sind auch die Führungsspieler, sind die Spieler, die länger da sind. Da redet man immer davon, was die für eine Kultur dann in der Kabine haben. Und das ist leider, muss man sagen, oft dann auch der Unterschied zwischen den Top-Teams und den nicht so guten Teams. Natürlich haben die vielleicht ein größeres Budget oder dann dadurch mehr Talent oder eine tiefere Mannschaft, was man heutzutage alles so sagt. Aber es sind halt auch so solche Sachen einfach wie die Kultur in so einer Mannschaft. Ich kann mich erinnern, gerade wo ich in Wolfsburg war, als ich von Köln dahin gegangen bin. In Köln waren wir immer richtig stark. In Wolfsburg damals unter dem Pavel Groß, das im Training, das war nochmal was anderes, weil du auch wusstest, das wird auch wirklich fair beurteilt und hart beurteilt. Ja, und wenn du halt 2 Tage schlecht bist, dann wird sich das auch in deiner Eiszeit niederschlagen, egal wer du bist, wo du eigentlich eingeplant warst und wie das irgendwie aussieht. Und wenn was nicht funktioniert mit dir, dann wird so lange rumprobiert, bis es funktioniert. Und ob du dann Teil der Lösung bist oder nicht, ist dir selbst überlassen. Ja, und das ist,
nett,
das ist halt
nett formuliert.
Ja, und das ist halt, das treibt dich halt an und das ist dieser innere Konkurrenzkampf. Und das geht natürlich nur, wenn du A, die Qualität im Kader hast, und B, aber auch weißt, dass du nicht dir nichts erlauben kannst, ist auch falsch, weil du brauchst auch Vertrauen, aber dass du weißt, es muss schon am Ende irgendwann auch mal was Zählbares dabei rauskommen.
Ja, das ist ohne Zweifel so. Wenn wir dann ans Tabellenende nochmal schauen, der deutschen Eishockeyliga, dann reden wir über Mannschaften allesamt, auch in dieser Saison. Eigentlich war es auch im letzten Jahr so. Ich weiß nicht, ob auch im Jahr davor, habe ich jetzt nicht genau so im Kopf. Aber wo man erwarten würde, dass der Etat es nicht möglich macht, in die oberen Regionen reinzustoßen. Ist es tatsächlich so, dass wir uns auch auf die kommenden Jahre gesehen mit einer, ich sag, Zwei-Klassen-Gesellschaft abfinden müssen, die punktetechnisch zwar immer noch relativ nah beieinander ist, aber es gibt schon ein klares Bild. Wie erlebt ihr das?
Ja, irgendwie sieht man ja jetzt über eine längere Zeit die gleichen Mannschaften da unten. Also du hast dann vielleicht mal, sage ich jetzt mal, Straubing, die mal eine schlechte Phase haben, ne? Aber man, da weiß man halt, okay, das dauert nicht lange und dann sind sie die beste Mannschaft auf einmal im November und dann sind die wieder da raus. Ne? Aber es ist ja schon so, die Tabelle, die wir gerade in der Sendung gezeigt haben, Vergleich letzte Saison, diese Saison, waren die gleichen 3 Mannschaften die letzten 3, wie es dieses Jahr auch ist.
Ja, wobei man schon sagen muss, davor die Jahre war es zum Beispiel die DEG, die oft deutlich über der
war aber Budget. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld da, ne?
Ja, ja, weiß ich noch nicht mal. Okay. Also ich glaube, selbst wenn mehr Geld da war als jetzt diesen Sommer vielleicht, das mag ich nicht beurteilen, aber die haben auf jeden Fall deutlich über der Budgettabelle performt.
Mhm.
Ja? Und was denen dann wehgetan hat, die haben in einem Sommer 3 richtig gute deutsche Spieler verloren. 2 durch Wechsel und einen, weil er aufgehört hat, im Alex Bartha. Und das dann aufzufangen mit einem kleinen Budget, das ist halt schwierig. Ne? Aber wie es halt immer so ist, ja, der Spielermarkt ist, wie er ist und die Spieler können nur begrenzt spielen, eine begrenzte Zeit. Dementsprechend, wem mag man es verdenken, wenn er versucht, für das, was er gut kann, auch gut entlohnt zu werden. Ja? Und dementsprechend es wird immer die Teams geben, die mehr Geld haben und die, die weniger Geld haben, so wie es halt in anderen Sportarten auch ist.
Und wenn du der Argumentation folgst, ist die Antwort auf deine Frage
ja,
da, ja richtig. Ne?
Ja,
Punkt. Du musst halt, also da gibt es ein relativ einfaches Mittel dagegen, nämlich indem man seinen Etat erhöht. So ist es einfacher gesagt als getan. An der Stelle sind wir dann wieder bei uns, wenn uns dann immer Bremerhaven oder Straubing, Straubinghafen entgegengehalten wird, die kommen ja auch aus einer ähnlichen Situation. Also es ist schon möglich, da oben reinzustoßen, so ist es nicht, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist ein Zauberwort, du hast es in Frankfurt ganz oft gesagt bei der Übertragung, es ist verdammt nochmal Konstanz, die du reinkriegen musst. Nicht nur einfach auf dem Eis, im Drumherum, natürlich hier und da ändert sich mal was, dann geht mal einer, dann kommt mal einer, dann hört mal einer auf, dann ist mal einer unzufrieden und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages brauchst du diese Konstanz auch natürlich im Verein und dann läuft es grundsätzlich schon in die richtige Richtung.
Wie viel Prozent K ist Geld? Wie viel Prozent ist Rahmenbedingungen, wie wir sie gerade versucht haben, mal so ein bisschen bei Berlin zu beschreiben, was da alles dazugehört?
Boah, das kann ich nicht beurteilen, wie viel Prozent Geld sind. Du brauchst natürlich schlagkräftige Finanzen, das braucht man nicht wegdiskutieren. Aber ich finde, du hast es eben genau richtig gesagt, diese Konstanz, du siehst die Teams, die jetzt die letzten Jahre oben mit dabei waren und vielleicht nicht so viel Geld haben wie die allergrößten in der Liga. Ja, Straubing, Bremerhaven, das zeichnet die aus. Schwenningen
zuletzt.
Ja, Schwenningen zuletzt, ja, aber jetzt vor allen Dingen Straubing und Bremerhaven, für mich die Paradebeispiele da, was zeichnet die aus? Lange den gleichen Trainer, ein Spielerstamm, der lange da ist. Ja, natürlich kannst du nicht, wenn du eine schlechte Saison hast, sagen, ja komm, wir wollen konstant sein, wir winken alles so durch. Man muss schon immer auch...
Richtig, Konstanz um der Konstanz willen bringt dir auch relativ wenig. Man muss schon auch immer
schauen, ob das auch der Sache zuträglich ist, aber... Da muss man schon wirklich ein Kompliment machen, wie da immer Stück für Stück wieder ein neues Puzzleteil zu einem schon funktionierenden Ganzen hinzugefügt worden ist. Und wie gesagt, man sieht es ja jetzt dieses Jahr wieder. Bremerhaven, ja, Thomas Popisch ist jetzt nicht mehr da, aber der jetzige Cheftrainer Alex Sulzer, der war halt vorher schon 2 Jahre als Co-Trainer da, der kennt die, der weiß, wie da die ganzen Strukturen sind, wie die Atmosphäre ist, ja. Man spricht dann immer so vom Stallgeruch, ja, das ist halt clever gemacht. Der Kern, der da ist, kennt den schon. Man arbeitet gut zusammen, ja, und dann sind die halt wieder erfolgreich.
Ja, und dann hast du ja auch, finde ich, dieses Systematische, da macht der Alfred Prey alles. Der kann natürlich nicht immer alles machen, dann holt man den Furchi. Der ist aber nicht sofort für eine Sache nur verantwortlich, sondern der macht das mit dem Alfred zusammen. Das heißt, der wird dort eingeführt. Der lernt die Mannschaft kennen, die Mannschaft lernt den kennen. Dann zieht sich Alfred aus dem Sportlichen zurück, macht nur noch hauptsächlich Marketing, Sponsoring. Furchi übernimmt das Sportliche. Der ist aber da schon angekommen. Der ist schon akzeptiert bei der Mannschaft. Also das ist schon clever gemacht, weil du siehst ja auch Leistungsabfall, egal ob der langjährige Trainer weg ist oder nicht, null. Ich meine, die sind im Viertelfinale der Champions Hockey League.
Ja, also, das ist
ja Wahnsinn.
Das ist wirklich bemerkenswert, ja, das muss man sagen. Aber ist Bremerhaven eigentlich noch so bemerkenswert? Weil wenn du jedes Jahr versuchst, den Stamm, und da sind wir dann wieder bei Konstanz, ihr beiden habt es gesagt, so zu halten, du nur 3-4 Positionen immer neu besetzen musst, dafür die richtigen Spieler jetzt nicht erst 3 Wochen vorher suchst, dann hast du halt eine Chance, das irgendwie umzusetzen. So, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon nach 23.30 Uhr und ihr beiden habt noch eine Fahrt für euch, nur Felix und ich können quasi ins Bettchen fallen direkt. Nur noch die eine Frage, was diskutiert man mit einem Spieler im Kabinengang nach einem Spiel, wenn man als Spielerberater Hallo sagt?
Also erstmal hat sich das wirklich geändert, also früher, glaube ich, kann ich auch selber sagen, war das gar nicht so, dass man den Spielerberater so oft gesehen hat. Wir sind jetzt wirklich inzwischen bei vielen Spielen. Also ich bin eigentlich jetzt unabhängig vom Fernsehen bei 3-4 Spielen jede Woche, Nachwuchs eingeschlossen. Und da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, was das für Jungs sind. Es gibt Spieler, gerade jetzt, also wenn wir jetzt nur von den Profis reden, gibt es Spieler, da musst du wirklich nur fragen, wie geht's dir? Ist zu Hause alles okay? Bist du gesund? Alles in Ordnung? Die wollen einfach nur mal ein bisschen quatschen. Die sagen auch manchmal ganz ehrlich, du, heute ist echt schlecht, so schlecht gespielt, verloren, keine Ahnung, ich rufe dich morgen an und so, ist auch alles ja in Ordnung. Und dann gibt es auch Spieler selbst, also nicht nur, weil es jetzt ein Klient ist, sondern weil es auch ein wirklich guter Freund von mir ist, der Mo Müller, wir sind nur ein Jahr auseinander im Alter, wir haben lange zusammen gespielt. Wir reden nach jedem Spiel, wo ich den Mo sehe, wirklich übers Eishockey. Wie hast du die Situation gesehen, wie war das, was meinst du, kann ich das verbessern? Ja, das kann nicht jeder, das will auch nicht jeder, das ist auch wirklich jedem selbst überlassen. Aber gut, wenn ich da bin, ich sehe das Spiel ja. Meine Meinung ist natürlich auch nicht immer richtig, aber es ist halt meine Meinung. Ja? Und wenn einer das sehen will, natürlich, dann reden wir da, das hören will, dann reden wir darüber. Ja? Und im Nachwuchs ist es natürlich schon so, dass einem da schon viele Sachen auffallen, die besser gemacht werden können. Und dann hört man halt auch mal, sagt der Trainer dir das? Ja, nein, was sagt der? Ja, hat er recht? Ja, vielleicht nimm es nicht ganz so schwer, mach's mal so. Sowas bespricht man dann eigentlich. Ne? Und ich glaube, die Jungs wollen auch einfach merken, ja, dass sich gekümmert wird.
Worüber redet man nach einer Fernsehübertragung, Specki?
Boah, über alles Mögliche, wann man sich wo wieder sieht, wie sind deine nächsten Einsätze. Also wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann auch mal, wie sieht es zu Hause aus? Dann meistens meldet sich dann Kais Frau und sagt, warum man sie nicht gegrüßt hat.
Bei dir, die meldet sich bei dir.
Nee, meldet sich bei
Kai. Muss sagen, die hat sowieso einfach, das muss, ich ja, kenne sie leider nicht persönlich, aber sie ist, das ist wirklich mal auch eine fachkompetente Frau. Die liebt den Sport, die weiß auch einzuschätzen, wer den gut transportiert, das ist einfach klasse.
Ja, so, schöne Grüße. Das kann man doch so ein bisschen zu seiner eigenen Marke machen, so, dann vergisst
sagte Mirko übrigens nur, weil ich ihm mal erzählt habe, dass meine Frau den Mirko ganz toll findet, weil der hat mich mal irgendwo gelobt, seitdem hat er einen Stein im Brett bis in die Steinzeit, das ist nämlich super.
Ach ja.
Das ist alles so eine Klüngelei hier in dem ganzen Laden.
Und Specki, ne? Findet meine Frau schon toll, seit was hast du damals gemacht, Top of the Pops oder was war das?
Ja, sie hat das immer geguckt,
Nokia, glaube ich, ne? Night of the Proms oder was? Ich weiß es nicht. Alles, wo der Specki dem Who is Who der Weltstars die Hand geschüttelt hat, da saß meine Frau.
Weißt du eigentlich, dass Specki auch mal Model war?
Ja, natürlich, ich weiß alles.
Das ist unglaublich.
Also was willst du jetzt damit sagen?
Dass es nicht verwunderlich ist. Ach so, das ist sagen, nicht
wow,
verwunderlich.
Vorsicht, Mirko. Das ist unglaublich, sagt er.
Naja. Man unterhält sich dann, wenn man sich ein bisschen näher kennt, unterhält man sich auch über ein paar familiäre Sachen, was machen die Kids und so, und dann, ne, also da weiß man ja auch ein paar Sachen, was die als Hobby haben, wie sieht's denn da aus, also ja, was man halt.
Die Wahrheit ist, es ist eine kleine Welt, die Eishockey-Welt ist verdammt klein und diese Medienwelt ist auch eine kleine, das muss man einfach sagen. Hast du denn jetzt schon für das Jahr 2025 eine Abschlussfolge noch für den großartige Dokumentation der Iserlohn Roosters eingeplant im Kopf? Hast du das Drehbuch schon geschrieben? Wie wird es ausgehen im Jahr 2025? Du hast jetzt die Chance, als das große Orakel zu sagen, wie es weitergeht am Seilersee. Mit deinen letzten Worten für diesen
heutigen
Abend.
Damit ich damit auch wieder recht habe.
Wenn du recht hättest.
Kommt drauf an, was du sagst. Dann danach sprechen wir drüber.
Also, ich würde sagen, es wäre mir ein Steak wert, wenn du recht hättest. Gutes.
Also ich tippe, die Roosters werden Elfter.
Gut. Kai will sich an sowas nicht beteiligen, fürchte ich mal, oder?
Das macht er nicht.
Also ich habe vor der Saison bei den sogenannten Hot Takes gesagt, dass die Roosters Achter werden.
Da müssen
ich
wir
glaube,
ein bisschen
da muss noch der eine oder andere Kohle ins Feuer geschmissen werden. Ich bin mal gespannt. Aber wenn das eintrifft, könnte ich mir bestimmt auch ein Steak bei dir abholen, oder?
Nee, das muss dann Felix zahlen. Das müsste dann Felix zahlen. Das ist so.
Das haben wir auf Band, ne?
Ja. Das wird für alle Zeiten in die Annalen des Podcasts eingehen und steht da immer geschrieben. Meine Herren, ich danke euch sehr, vor allen Dingen, weil ihr euch jetzt diesen langen Abend noch gegeben habt, mit uns noch eine Stunde hier rumzusitzen. Ist auch nicht immer ganz angenehm. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und das war der
auch
Geister.
Von meiner Seite aus übrigens, wollen wir natürlich nicht vergessen.
Ja, ich hab dich noch nicht abmoderiert. Wir müssen jetzt erst noch mal das.
Ja, ich darf mich doch trotzdem bei den beiden bedanken.
Ach so, ja, mach das. Ja,
hab ich doch.
Du hast deinen Kaffee gar nicht ausgetrunken.
Drück auf den Knopf da.
Was? Ach so, den ja.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Ein Podcast, stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
Komm, sag schnell tschüss.
Tschüss.
Felix.
Felix, Mirko.
Genau, bis nächste Woche.
Macht's gut.
Dann übrigens noch viel mehr zur neuen Idee der Eissporthalle. Hoffen wir, dass wir Gesprächspartner
drücken die
Daumen. Wir sind gespannt. Tschüss.
Ciao.